Eine Konfession habe ich mir vorgenommen zu machen an die Bremer Zustände, an die Bremer Wissenschaft, nämlich eine methodische Vorbemerkung mir zu leisten. Über den Staat haben wir ja schon oft geredet. Sei es, als die Bremer Wissenschaft Thema war, als Imperialismus irgendeine Abteilung davon Thema war hier, Ausbildung, soziale Maßnahmen, alles ist schon vorgekommen. Sowohl in Veröffentlichungen als auch hier bei TGN. Wodurch sich das heute von dem bisherigen Zeug unterscheiden soll, ist, dass ich ganz nebenbei, und das ist wieder die alte Arroganz, klarstellen will, wodurch sich eine Erklärung von irgendetwas, von ihrer Fertigstellung und von ihrer systematischen Darstellung, sprich einer Ableitung, unterscheidet. Auch das möchte ich kurz mal angeben. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. In der Einsicht, dass die Leute, die am meisten von Ableitungen reden, weder von Erklärungen einzelner Phänomene noch von ihrer systematischen Darstellung etwas halten. Das möchte ich also am Anfang gleich machen. Ich hätte noch einen Vorschlag technischer Natur. Erstens, wie üblich immer, dazwischenreden, quasseln, streiten, das ist der Witz. Das muss stattfinden, sonst labere ich hier 4 Stunden, wer uns so müde. Und viele haben gar nichts davon. Die andere Seite ist, wir machen auch Pausen. Einfach stehen auf nach, ich würde jetzt vorschlagen, 15.20 Uhr. Dorthin versuche ich einen Drum zu erledigen, die Streitigkeiten auszutragen, die fällig werden. Dann rauchen wir 1/4 Stunde, dann wieder rein und dann machen wir den Rest. Aus der Gliederung gebe ich nämlich 3 Punkte. Gesetze, Punkt 3, Punkt 6, die Steuern und Punkt 9, die Wahlen. Jeder weiß, das gehört alles zu einem modernen Staat. Alles kann man für sich behandeln, kann Erklärungen dafür geben, kann Widersprüche an dem Zeug finden, kann rauskriegen, was heißt denn das für die Beteiligten, kann also durch die Erklärung, mit Hilfe der Erklärung auch Stellung beziehen. Also hoffentlich kommt heute der Vorwurf nicht auf, und ich hätte keinen Standpunkt im Staat. Das ist normal, das ist legitim, das ist Wissenschaft, wenn man das macht. Man kann einfach die Hinstellung, kann sagen, Steuern, eine ganz eigentümliche Sache. Wo sonst Geld zum Tausch vorhanden ist, wo Leistungen gegen Leistungen oder Ware gegen Ware oder Leistung gegen Ware, was weiß ich, alles sich tauscht, sind Steuern ein Phänomen, das einerseits auf Ökonomie verweist, Geld wird gezahlt, zum anderen eine Leistung kann man für das gezahlte Geld nicht beanspruchen. Ist man schon sehr weit bei der Erklärung der Steuern, nämlich ein gewaltsam abgezwacktes Geld. Und die Gewalt hat nicht jeder. Also ich zum Beispiel kann hier keine Steuern verlangen. Man ist sehr schnell bei der Erklärung der Steuern, kommt dann in bestimmte unterschiedliche Sorten der Steuereinziehung rein. Sagen wir mal, die Zwangseinziehung von Lohnsteuern an der Quelle sofort abgezogen, an der Quelle des Einkommens. Die anderen Steuern, wo getrickst wird und wo ein ganzer Berufsstand, der des Steuerberaters damit befasst ist, im Interesse bestimmter Privatpersonen, die ein bisschen Eigentum, nämlich das heißt Kapital fungiert, haben, sich anstrengt, im Interesse dieser Leute den Staat übers Ohr zu hauen. Da wird was über Steuern klar, ohne dass man eine Staatsableitung macht. Was will ich damit sagen? Die Untersuchung der Steuern muss natürlich stattgefunden haben, bevor man die Steuern auf Punkt 6 setzt. Man muss an den Steuern ein gemeinsames mit, mache ich mal Punkt 9, mit den Wahlen entdeckt haben, eine Abstraktion von Steuern ebenso wie von den Prozedere demokratischer Wahlen, die all diesen folgenden Punkten gemeinsam ist. Das ist eine wirkliche Bestimmung des Verhältnisses von Staat und Bürgern, des bürgerlichen Staates, aber eine abstrakte, indem sie getrennt von allen anderen am Anfang der Erklärung des Staates steht und gewissermaßen als Grund für alle folgenden in der Wirklichkeit vollzogenen Maßnahmen des Staates auch sein. Es gibt eine richtige Ableitung, das merkt ja jeder an dem, was ich so erzähle, bisher in irgendeiner Wissenschaft, außer denen, die wir angefertigt haben, und wir haben da durchaus von dem Mann was gelernt, ich meine das Kapital von Marx. Da steht auch die Ware als Grund für das Geld dort. Und am Schluss, wenn man, also das Geld dann als Grund für das Kapital als Grund für die Mehrwertproduktion, die gestrickt. Das, am Schluss kommt raus bei Marx, die Realität ist nicht so wie der Gedanke, sondern genau umgedreht. Die gewalttätige Trennung, nehme ich mal den Schluss des ersten Bandes, von Produktionsmitteln und derer, die sie betätigen mit ihrer Arbeitskraft, die Scheidung von Arbeitsmitteln und Arbeiter durch unter anderem staatliche Gewalt, vorbürgerlich staatliche Gewalt, ist der Grund dafür, dass wir einen Kapitalismus haben. Also nicht irgendwo in der Urzeit hat die Ware beschlossen, den Kapitalismus historisch ins Werk zu setzen, sondern nur für den Gedanken erscheint die Ware als Grund für alles andere. Sie ist das Abstrakteste, die Elementarform dieser Produktionsweise. Hier also ist behauptet, es gibt eine Gemeinsamkeit, die sich abstrakt zusammenfassen lässt, die all diesen verschiedenen Punkten immanent ist. Zwischen Steuern, Wahlen und Gesetzen. Und das waren die Beispiele, unter anderem, die uns darauf gebracht haben, der abstrakt freie Wille ist der Hammer am Start. Natürlich haben wir das nicht selbst erfunden. Es gibt ein paar Hinweise bei Marx, wo es ganz knallhart drinsteckt. Nur, das sind die Marx-Stellen, die bestritten werden. Die hier in Bremen zum Beispiel bestritten werden von allen Leuten, die Staatstheorie treiben. Reichelt bestreitet den Verdopplungsbegriff bei Marx. Der hat überhaupt keinen Verdopplungsbegriff der Marx, sondern der hat gesagt, die Leute in der bürgerlichen Welt verdoppeln sich in Privatbürger und Citoyen und Staatsbürger. Das tun die, weil Gewalt über sie ausgeübt wird, dazu werden sie gezwungen. Andere haben das ebenso gemacht, haben bestritten, dass zum Beispiel, tun es jetzt wieder auch im Wahlkampf, haben bestritten, dass in den Wahlen eine Trennung von dem Interesse, das einer hat, und dem Interesse, das er daraus macht, dadurch, dass er sein Interesse verwandelt und es einer Institution, die ihm mit Macht gegenübertritt, überantwortet. Wieder die Verdoppelung. Der Bürger will meinetwegen mehr Geld haben, ein schöneres Leben. Aber er geht wählen und lässt sein schlechtes Leben durch Politiker verwalten. Stattet sie mit Gewalt aus und sie benutzen die Prompt dazu, ihn dazu zu zwingen, dass er seinen Mist weiterhin aushält. Wieder der Witz, Verdopplung. Bei Gesetz, alles klar, es werden Gesetze erlassen von Politikern, die dazu befugt sind, durch Wahlen. Und die Gesetze betreffen allesamt die Bürger, die sie mit dieser Gewalt zur Gesetzgebung ausgestattet haben, und betreffen sie nie in der Weise, wie sie sich gewünscht haben. Nie kommt aus dem Gesetz raus, dass positiv ein Bedürfnis des Gewählthabenden befriedigt wird, sondern dass dem Bedürfnis Schranken auferlegt werden. Es wird festgelegt, Gebot und Verbot, unter welchen Bedingungen sein Bedürfnis überhaupt anerkannt ist. So, jetzt bin ich bei eins. Die Gemeinsamkeit, was ist das eigentlich? Abstrakt freier Wille. Der bürgerliche Staat, liest man sogar in bürgerlichen Traktaten, ja, woraus besteht ein Territorium? Leute müssen auch vorhanden sein. Territorium, Menschen. Und auch so weit kommen bürgerliche noch, die Menschen müssen was schaffen. Sonst hören sie auf zu leben. Das hat jetzt mit abstrakt freiem Willen zu tun. Deswegen, weil man ein Territorium hat, auf dem man sich rumtreibt, und deswegen, weil man schafft, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, ob individuell, ob kollektiv, wir vollkommen wohl, die Menschen tun es halt zusammen, die dann schon Gründe haben. Diese Tatsache ist nie der Grund dafür, dass man sich auch nur einen Staat leistet. Der Grund muss also woanders sein. Die Leistung. Man fasst sich zusammen. Jetzt sage ich einen ideologischen Satz, der fast stimmt. Die Leute schließen sich zu einem Gemeinwesen zusammen, zu einem Staat, um ihre Produktion, ihre allgemeinen Angelegenheiten, ihren Verkehr untereinander zu regeln. Dieser Satz stimmt nur insofern, als er den freien Willen moderner Staatsbürger betrifft. Was er unterschlägt, ist das kleine Wörtchen abstrakt. Er unterschlägt nämlich die Trennung von Staat und Interesse derjenigen, die sich einen Staat leisten, die sich, das muss man unterstreichen, sich zu einem Staat zusammenschließen. Über den Zusammenschluss werde ich gleich noch was sagen, wie das vonstatten geht. Es ist ja schon längst ausgemacht, dass man in die Fabrik geht oder aufs Feld, wenn man ein Bauer ist, oder in die Uni, wenn man ein Student ist. Dort sein Werk verrichtet, gibt Berufe. Wozu braucht man dann eigentlich noch die davon getrennte Stellung, die sich ganz simpel schon darin ausdrückt, dass man einen Pass besitzt, wo drin steht, man ist Deutscher und nicht Franzose. Der Witz liegt drin, warum trennt man den Zusammenschluss, den man eingeht, den man eigentlich schon praktisch vollzieht? Man hat ja schon mit allen möglichen Leuten zu tun. Per Geld, per Liebe, per Freundschaft, per Zufall. Man hat schon mit den Leuten zu tun, warum will man noch in einer extra Form mit den Leuten zu tun haben, nämlich darin, dass man sie als in einem Punkt mit einem zusammengehörig behandelt, und der heißt, wir gehören gemeinsam dem gleichen Staatswesen an. Wir sind beide Deutsche. Und diese Gemeinsamkeit noch dadurch ungemütlich macht, dass man sagt, und diese Gemeinsamkeit existiert, ich drücke es mal salopp aus, in Bonn. Da gibt es Institutionen, in Bonn, da beschließen Leute, in welchen Formen wir uns überhaupt hier bewegen dürfen. Bei dem, was wir ohnehin tun. Ökonomische Interessen verfolgen, private Interessen verfolgen. Warum sind die in Bonn eigentlich mit Gewalt über die ausgestattet, die doch ohnehin wissen, was sie zu tun haben? Das ist noch deutlicher Ausdruck, um den Übergang zu Freiheit und Gleichheit zu kriegen. Jeder ist doch seines Glückes Schmied. Es weiß doch jeder, wie er zu was kommt. Man muss lernen, man muss fleißig sein, muss drauf hören, was die anderen sagen, um rauszukriegen, wie man sich am besten durchwurschtelt. Und das tut auch jeder in der bürgerlichen Gesellschaft. Inwiefern ist da eigentlich noch die Institution vonnöten, ja, die dann prompt nicht nur in Form der Gesetzgebung existiert, sondern auch existiert in Form von vielen Filialen der Polizei, in Form von Gefängnissen, in Form einer Bundeswehr. Also überall, Justiz, überall ein Gewaltapparat. Das tun nur Leute. Und das ist der erste Schluss, um den abstrakt freien Willen zum Abschluss zu bringen. Die bei der Verfolgung ihrer Interessen mit denen, mit den anderen, die das Gleiche tun, ihre Interessen verfolgen, in Kollision geraten. Das tun nur Leute unter gesellschaftlichen Verhältnissen, wo es Tag aus, Tag ein kracht. Da gibt es Gegensätze in dieser Gesellschaft. Nur so jemand sagt, gemeinsam mit allen anderen, mit denen er zu schaffen hat und die ihn beschränken und weil sie ihn beschränken, sagt er es. Ich will eine Macht, die darüber wacht, dass mir in den Kollisionen mit meinen Zeitgenossen das eine oder andere erspart bleibt. Wer also einen Staat will, Staatsbürger ist, in dem bewussten Sinn, dass er sagt, ich bin Deutscher, ich interessiere mich, der bewusste Sinn geht durch alle Paragraphen, dass wir dann immer wieder vorkommen, es ist eben die abstrakteste Bestimmung. Der bewusste Sinn zeigt sich zum Beispiel, ich gehe wählen, ich kümmere mich um das Gemeinwesen, und zwar positiv. Oder ich beurteile einen demonstrierenden Studenten danach, dass ich frage, für die meine Steuergelder. Alle Sachen, die bekannt sind, die kritisieren zum Beispiel den Staat. Was, jetzt macht er schon wieder Schulden? Das gehört in Punkt 7, Haushalt. Es gibt eine ganze Reihe von Formen, die jedem vertraut sind, weil sie auch jeden Tag in der Zeitung und in den anderen Medien vorkommen, dass sich die Bürger bewusst um ihren Staat kümmern, um ein gepflegtes Aussehen dieser Gewalt, die sie wünschen, über sich, besorgt sind. Abstrakt heißt also hier so viel wie, ich teile mich. Einerseits bin ich jemand, der auf sich achtet, der in seinen ökonomischen und sonstigen Interessen schaut, dass er zurechtkommt, dass es ihm gut geht. Andererseits weiß ich, dass es mit dieser meiner Absicht so lange schlecht bestellt ist, solange nicht jemand darüber aufpasst, dass ich auch wirklich von den anderen nicht übers Ohr gehauen werde. Damit löst sich auch die andere Seite der anfangs formulierten Ideologie auf. Die Leute schließen sich zusammen. Von wegen. Da haben sich irgendwann welche versammelt und einen Staat gemacht. Der Terrorismus ist die Grundlage jeder Verfassung. Wenn einer ein Beispiel weiß, wo es anders gegangen ist, soll er sagen. Wenn der Terrorismus aber, also Leute umbringen, Blut, und das aber die Grundlage jeder Verfassung ist, dann ist die Verfassung ein seltsames Ding. Und deswegen wird sie auch in vielen Ideologien als ein furchtbar zivilisatorisches Element gepriesen. Sie ist nämlich ein Instrument, wo sich die Leute freiwillig, wenn sie es gibt, unterordnen. Aber durch die, die die Verfassung beschlossen gemacht haben, und zwar per Gewalt durchgesetzt haben, untergeordnet werden, untergeordnet worden sind, historisch gesehen, und ständig untergeordnet werden. Also das ist die Anspielung auf die Ungemütlichkeit. Von wegen, man könnte morgen zusammenkommen und beschließen, ach Gott, verzichten wir auf diesen Gewaltapparat. Irgendwie verwaltet er die Kollisionen zwischen den Menschen doch nicht so recht, beschließen wir was Neues. Dann würde man mal sehen, was so passiert. Abstrakt freier Wille ist also ein freier Wille, wo sich der Einzelne auf sich besinnt, kombiniert mit seiner Abstraktion von sich, mit der Abtrennung eines neuen zusätzlichen Interesses, ich bedarf einer Gewalt, damit ich überhaupt mein freier Wille in gewissen Grenzen betätigen kann. Freiheit und Gleichheit sind damit erledigt. Frei ist der Mensch, insofern er sich anstrengen darf, in den ökonomischen Verhältnissen, die es bei uns gibt, und gleich ist er nur in einem Punkt, nämlich dass er sich in gleicher Weise wie alle anderen vom Staat deckeln lässt. Maximal immanent. Gleichheit, ein großes Wort hat es geheißen bei der Französischen Revolution. Der Einzige, der es schnell durchschaute, war der Marx und seine Leute. Heute noch, es soll materielle Gleichheit geben, es soll inhaltliche Gleichheit geben, es soll wirkliche Gleichheit geben, lateinisch reelle Gleichheit soll es auch noch geben. Sollen wir mal einer der Gleichheitsfanatiker, die auch hier häufig vertreten sind, sagen, wie die Gleichheit aussehen soll? Soll ich dieselbe Nase bekommen wie der Witkowski? Jeder weiß es, dass von Natur her die Menschen gerade nicht gleich sind. Dass überhaupt der Spruch, von Natur seien sie gleich, die Legitimationsideologie ist, die mit dem Entstehen des bürgerlichen Staates anfing. Von Natur hat auch damals geheißen, sie müssen gleich behandelt werden. Sie sind noch nicht so weit gekommen bis jetzt, dass sie sich alle dem Staat in derselben Weise jeder wie der andere unterordnen. Also Gleichheit ist ein Gewaltverhältnis, will ich andeuten. Ich kann es noch anders ausdrücken. Die Unterschiede, die es zwischen den Leuten gibt, beziehen sich ja gar nicht bloß auf die Nase. Also auf die Natur. Auf die natürliche Seite des Individuums. Die Gegensätze, auf die Trennung von Staat und Gesellschaft oder der abstrakt freie Wille als Stichwort schließen lässt, die Gegensätze können doch auch nicht von Natur herkommen. Also gibt es auch ganz gewaltige gesellschaftliche Unterschiede. Sind alles ein paar Verweise darauf, welche Gesellschaft liegt eigentlich dem Wahnsinnsprinzip zugrunde, dass sich ein Staat als Macht über die Gesellschaft abtrennt. Dass sich Freiheit als die Freiheit der Konkurrenz herausstellt, also sich im Gegensatz zu anderen durchzusetzen, zu bewähren, seine Ziele zu erreichen. Und Gleichheit, die passende Ergänzung zu diesem Hickhack in der Gesellschaft ist, nämlich eine Klammer, die Gewalt über alle konkurrierenden Privatsubjekte, also sich gegen die anderen durchsetzen wollenden Privatsubjekte, ausübt, damit diese ihre Gegensätze in gewissen Bahnen austragen. Der nächste Schritt zum Eigentum. Wir haben ein paar Mal geschrieben, also das war aber wirklich arglos, wir haben hingeschrieben, wir wissen fast, wie der Staat zu erklären ist. Das ist der Punkt, wo kommt denn der Staat überhaupt? Also das ist die Voraussetzung übereins. Da steht die Konkurrenz jetzt immer als Stichwort. Aus der Konkurrenz, aus der Verlaufsform der Gesetze, die im Kapital erklärt sind, aus der Konkurrenz der kapitalistischen Gesellschaft, kommt der Staat. Da sind Einwände gemacht worden, auf die will ich kurz noch eingehen. Ja, wo bleiben denn da die Klassen? Ich will darauf hinweisen, ich habe ständig jetzt von den Klassen geredet, indem ich gesagt habe, da gibt es Gegensätze in der Gesellschaft. Also da muss es nicht nur gewisse Unterschiede geben, sondern auch welche, die mit dem kleinen Wörtchen Ausschließlichkeit in Sachen Interessenerfüllung zu tun haben. Über die Klassen handle ich natürlich nur insofern, als sie im Staat wieder auftauchen. Weil die Klassen sind ein ökonomisches Phänomen. Die gehören vorher und der Marx hat die sehr genau erklärt. Da haben wir nichts dran auszusetzen. Und dass der Staat ein Klassenstaat ist, auch so will ich schon klar, liegt daran, dass er die Klassen und die ihnen eigentümlichen Weisen, gegeneinander, miteinander zurechtzukommen, erhält und die Leute dazu zwingt, dass sie sich ihm unterordnen und immer das machen, was ihre Pflicht, je nach welcher Klasse sie zugehören, ist. Also dass es ein Klassenstaat ist, ist bei hier schon gegessen. Wie der Klassenstaat, und das ist in jeder ordentlichen Ableitung so, das ist das Abstraktum. Und das Wie kommt hinterher. Das ist, weil Ableitung ist, dass es reell andersrum ist, das habe ich am Anfang kurz angedeutet. Der Schritt zum Eigentum ist der Witz. Was ist es denn, was die Leute im Gegensatz zueinander bringt? Es braucht doch keine Gewalt zur Verwaltung der natürlichen Unterschiede, die es zwischen den Leuten gibt. Also die paar Differenzen in Sachen Aussehen und Gliederbau bedürfen eben keiner gewaltsamen Absicherung. Ich sage das deswegen, weil ich später auf die Ideologie Rassismus kommen will. Das muss ich mal ein wenig vorarbeiten. B. Es bedarf natürlich auch nicht der Verwaltung von ökonomischen oder gesellschaftlichen Unterschieden, sondern eben Gegensätze. wenn ich eine Armbanduhr habe, eine simple, der andere hat eine Leica zum Fotografieren und der dritte hat ein Haus, wo soll denn da ein Gegensatz herkommen? Also das Stichwort für hier heißt, die Unterschiede müssen so beschaffen sein, dass sie der Wille, das Interesse des einen und das des anderen ausschließen, nicht miteinander verträglich sind. Also selbst wenn ich in dem Ganzen, was leider nicht geht, ich würde es mal probieren, aber in den ganzen ersten drei Punkten, oder vier vielleicht sogar noch, werde ich versuchen, Arbeiter und Kapitalisten nicht zu erwähnen. Ich mache euch jetzt schon darauf aufmerksam. Sie kommen immer zuvor, es ist von niemandem anderen die Rede. Der Staat ist eben ein Gleichmacher. Der abstrahiert davon, zumindest vier Paragraphen lang schafft es, der abstrahiert davon, dass die Leute in gegensätzliche Klassen gespalten sind. Und das ist sein Weg, sie dazu zu bringen, dass sie auch das bleiben, was sie sind. Ausschließlichkeit stellt sich über Interessen darüber ein, wenn es nicht an den Individuen zu finden ist, weder an ihrer Natur noch an ihren ökonomischen Vorlieben, Gegenständen ihres Bedürfnisses. Dass die Gegenstände ihres Bedürfnisses, die sie haben oder haben wollen, nicht jedem ohne weiteres zukommen, sondern der eine am anderen seine Schranke hat. Und das ist das Stichwort, mit dem auch Hegel, allerdings falsch, nämlich aus dem allgemeinen Willen ableitet, anfängt. Das Eigentum, als es gibt, und das ist die erste gewalttätige Leistung des Staates, die Organisation des privaten Eigentums, das Geheimnis des ganzen modernen Staatswesens. Leute wollen Gegenstände ihres Bedürfnisses und kriegen sie nicht, weil andere sie bereits besitzen. Noch schlimmer, sie kommen nicht dran, weil andere, die sie nicht besitzen lassen, über ganz verwickelte Verhältnisse, so zum Beispiel, dass man zu wenig Geld hat, um zu zahlen, gehört allerdings in Abteilung 5. Über das Privateigentum ist in der Linken, auch in Basiszeiten oder studentenregelerischen Zeiten, viel resoniert worden. Es geht hier nicht um die berühmten 3 S, also Pfeife, Frau und Zahnbürste. Es geht um Notwendigkeiten des einen, die ihm der andere versperrt. Es entsteht kein Gegensatz, der gewaltsam verwaltet werden muss, wenn es nicht Notwendigkeiten der Existenzerhaltung betrifft. Also das Privateigentum heißt auch nicht, dass ich meine Uhr habe und der hat seine Uhr. Da entsteht kein Gegensatz draus, wo man einen Staat anruft. Das schließt sich ja gar nicht aus. Wenn wir merken, da muss was ganz anderes los sein. Und jeder weiß es auch, es gibt die Ausschließung von den Mitteln zur notwendigen, die notwendigen Mittel zur Produktion der eigenen Existenz überhaupt. Also das geht sofort auf Privateigentum an Produktionsmitteln, die den Hauptpunkt der Ausschließung ausmachen, dass es zivilrechtliche oder bürgerlich-rechtliche Dinge gibt, wo also der eine noch dem anderen sagt, wenn du da jetzt wieder mal Zahnbürsten nimmst, dann scheppert aber im Kanton. Das ist vollkommen nebensächlich. Da wird sich nie ein Staat draus entwickeln aus so einem Gegensatz. Also ich will daran erinnern, dass also über Privateigentum so viel gelabert worden ist, dass das diesen individuellen Verkehr berühren würde. Der sich dazwischen Individuen abspielt, das hat nichts damit zu tun. Ist ja klar, wo der Gegensatz ist hier, der abstrakte Schluss. Jeder ist also, erstens, einer, der das auch was abgesehen hat, auf Trümmer des materiellen Reichtums abgesehen hat, um sich zu erhalten, um zu genießen. Und dann ist er noch etwas Zweites, und das ist, er ist noch Person, die ein Recht darauf hat, das, was ihr gehört, zu genießen, zu gebrauchen. Und wodurch ist er das? Dadurch, dass der Staat ihm per Gewalt diesen Gebrauch, diesen Genuss zusichert. Das ist die richtige Fassung gewesen, des Spruchs ohne Staat, kein Kapitalverhältnis. Was ist dann der Staat jetzt eigentlich? Übergang zu 2. Der ist selber wer? Souveränität, das sind ja alles wichtige Wörter, spielen ja nicht nur in der politologischen, sondern auch in der öffentlichen Diskussion laufende Rolle. Der ist selber, als wäre er mit Fleisch und Blut begabt, eine Individualität. Der Staat, wenn ich von diesem Abstraktum rede, dann meine ich nicht unmittelbar Helmut Schmidt oder Jimmy oder sonst jemanden. Obwohl die sind, gebrauche ich die Abstraktion, das abstrakte Subjekt Staat bewusst, weil es Realität ist. Jeder weiß, dass die auswechselbar sind. Das ist also immer welcher Bedarf, die den Staat machen. Dass es auch immer Soldaten braucht, die den Staat machen. Kinder aus der Arbeiter- und Bauernklasse sind das übrigens. Die herrschende Klasse macht es meistens nicht so gerne. Souveränität heißt also, es gibt dieses Abstraktum und das gibt es deswegen, weil das Volk seinen Willen zur Existenz dieser Abstraktion von sich, dieser Abtrennung einer Gewalt von sich, will. Volkswille ist also, merkt schon jeder, mit einem dicken Minus bei uns versehen. Das ist ein Hinweis auf unseren Standpunkt. Das heißt nicht, was der will, weil er Arbeiter ist, ist schlecht. Da muss man schon zuhören, was er will. Darauf kommt es an. Sondern der Volkswille, wo sich die Leute als das Subjekt aufspielen, dass ich dem Staat unterwirf und alle Fragen als Staatsfragen erörtert und praktiziert, die sie belästigen, das ist was sehr Übles. Umgekehrt, nur diesem üblen Tatbestand, dass es einen Volkswillen gibt, der sich ja auch in Wahlen und in der moralischen öffentlichen Diskussion äußert, verdankt sich die Macht des Staates. Da gibt es auch eine Marx-Fußnote dazu, die ist lustig, ziemlich früh über einen König. Warum ist der König König? Lest sie mal nach. Oder wie lange ist er König? Der Staat ist souverän und das heißt also nicht, dass er ein Abstraktum ist. In dem Sinn gedanklich abstrakt. Das tue ich hier. Hier wird theoretisch, hier wird der Gedanke des Staates praktiziert. Klar, niemand hat behauptet, jetzt wird er umgeschmissen heute Nachmittag. Aber eine Voraussetzung dafür wird vielleicht geschaffen. Souveränität heißt also, dass es vom Volk getrennte Leute geben muss und getrennte Mittel auch. Das sind normalerweise Tötungsinstrumente oder die Vorformen davon, wie man Individuen kaputt richtet, Polizei, Justiz und so weiter. Da bedarf es gewisser Instrumente und der dazugehörigen Bediener, die Souveränität des Staates dem Volk gegenüber wahrnehmen. Souveränität historisch, damit keiner meint, das wäre uns nicht bekannt, hat sich ganz anders ergeben. Das ist ein Zusammenschluss, aber wirklich willentlichen Zusammenschluss ganz verschiedener Klassen gegen einen äußeren Feind, der mit ihrem Produktionszusammenhang nichts zu tun hat. Wie sich überhaupt viele Staaten historisch entwickelt haben über ihr Verhältnis, das Verhältnis bestimmter Produktionsweisen nach außen. Was macht jetzt der Staat? Was machen Leute, die sagen, sie sind überhaupt die Verwalter des Volkswillens? Na, die machen erstmal eine Verfassung. Und was geben sie dem Volk? Sie geben dem Grundrechte. Die Analyse der Grundrechte, dann nehme ich den politologischen Schriften darüber, also insbesondere sind aus Marburg und natürlich auch von Bremen die schönsten Blüten dazugekommen. Die Analyse der Grundrechte, die geht also von rechts draußen. Da macht sich ja der Staat abhängig vom Willen seiner Bürger. Das tut er sich tatsächlich, solange er demokratisch ist. Das kommt auch gleich. Bis zu, der müsste sich doch aufgrund der Verfassung, aufgrund der Grundrechte, nachdem er schon die Menschlein zu Grundberechtigten gemacht hat, völlig von ihnen abhängig machen und immer nachfragen, wonach Ihnen denn jetzt wieder der Sinn steht. Die Albernheit, die ich damit ausspreche, ist, die Souveränität wäre doch für die Katz, wenn sie nicht gegen den Volkswillen gerichtet wäre. Der ganze Witz ist doch mit dem ersten Punkt abstrakt, freier Wille. Es ist ein Gewaltverhältnis mit Grund in den Gegensätzen der Produktionsweise, der Ökonomie zwischen den Leuten. Da war doch die Diskussion darüber schon eigentlich beendet. Und jetzt haben wir, da gibt es Leute, einen für Punkt 9 treten, für imperatives Mandat ein. Das wäre vielleicht was. Einerseits soll er Gewalt haben, der Staat, also so Helmut. Andererseits soll man am Dienstag beschließen können, sie machen was anderes, am Donnerstag wieder was anderes, worauf die bürgerliche Klasse sofort kontert und sagt, na, sowas widerspricht doch der Regierungsfähigkeit. Und da sind sie sich beide einig, um die Regierungsfähigkeit und über das Hin und Her zwischen echten Volkswillen und echten Staat, da geht's ihnen wirklich. Also Grundrechte, das steht drin in der Verfassung. Was man darf und was man nicht darf, steht drin. Und bei was man darf, steht immer gleich dabei, unter welchen Bedingungen man es nicht mehr darf. Wenn einer einen Artikel weiß oder einen Unterabsatz, der das nicht ist, soll er sagen. Ich habe mein Grundgesetz nicht dabei, aber nicht aus demselben Grund wie der Adenauer seinerzeit oder der Höcker. Da steht einfach drin, welchen Beschränkungen man sich unterwerfen muss, aber so, dass man nicht, dass da steht nicht drin, muss ich doch was über die Arbeiter sagen. Die Arbeiter haben Lohnarbeit zu verrichten in den Diensten des Kapitals. Es ist eine Staatsaffäre, das Grundgesetz, und da steht drin, das freie Eigentum ist gesichert. Dann gibt es den 14.3er und da steht drin, dass der Staat sich vorbehält, unter gewissen Bedingungen da auch Eingriffe zu machen, nämlich wenn er meint, es ist dem freien Eigentum nützlich. Da wollen manche daraus ableiten, in unserer Verfassung wäre der Sozialismus hauruck kodifiziert geworden. Das könnte den Amis wirklich hier zutrauen, 49. Grundberechtigt ist der Mensch dadurch, dass ihm lauter Schranken gesetzt werden, nicht, dass ihm gesagt wird, wie hast du dich ökonomisch zurechtzufinden? Da kommen die Klassen auch wieder nicht vor, außer in ihrer verstaatlichsten Form. Das Gewaltmonopol des Staates, die eine Sache, dem hat man sich zu unterwerfen, man hat Frieden zu halten, man hat anderen keinen Schaden zuzufügen, also mit ihm friedlich zu verkehren, wie man anerkennt all das, was in der Verfassung steht. Zentraler Punkt, das Eigentum. Die Person auch noch. Das ist lustig. In dieser Gesellschaft scheint es überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein, dass man den Willen eines anderen respektiert. Da braucht es extra eine Gewalt mit Bullen und allem Möglichen, dass die Leute überhaupt ja, ein bisschen Abstand davon nehmen, sich gegenseitig über die Rübe zu hauen, wenn es um ihre Interessen geht. Ein bisschen Abstand, sage ich bewusst und nicht ironisch, weil ja jeder weiß, dass täglich Strafprozesse stattfinden. Weil auch jeder weiß, dass alle Jahre Tarifrunden stattfinden, die Prozesse nach sich ziehen. Also, dran halten tut sich sowieso kein Schwein. Wie das Verhältnis zwischen dran halten und staatlicher Bewältigung ist der Verstöße, wird wohl noch auftauchen. Die Grundrechte werden oft in politischen Auseinandersetzungen mit dem Staat und neben dem Staat auch zwischen politischen Gruppen ins Feld geführt, heißen auch Menschenrechte. Und deswegen erlaube ich mir einen kleinen Exkurs, das reicht noch. Wir werden oft angegriffen, sind wir auch gewohnt und da jammern wir auch nicht weiter drüber, wir schimpfen halt dagegen. Aber an einem Punkt wird es ungemütlich. Wenn einem nachgesagt wird, man wäre eigentlich kein gescheiter Mensch. Nicht, weil ich so viel drauf geben würde, ein Mensch zu sein, sondern weil ich weiß, dass wenn heutzutage, sei es in der wissenschaftlichen Diskussion oder in der politischen Auseinandersetzung, von menschlich und unmenschlich die Rede ist, erstens Lügen fallen, zweitens geheuchelt wird und drittens von einem verlangt wird, man solle gefälligst den Standpunkt des Staates einnehmen. Also, die Leistungen, die von dem und dem verlangt werden, sind unmenschlich. My Lai, im Rahmen des Vietnamkriegs, so ein kurzes Tötungsmassaker, das dann als Kriegsverbrechen hingestellt worden ist, obwohl es zu diesem Krieg gehört hat. Und jeder hat es auch gewusst. Aber dann am Ideal eines gerechten Krieges gemessen wurde. Da Das Tötungsmassaker dort, das war unmenschlich, heißt immer. Als ob je jemand anders als der Mensch dahin gekommen wäre, solches Zeug zu veranstalten. Noch anders. Diese Leistung ist unmenschlich. Als ob es irgendein Viech außer dem Menschen so weit bringen würde, sich mit eigenem Willen und Bewusstsein für eine Sache herzugeben, bei der er drauf geht. Das ist eben die Freiheit des Willens, die mit dem kleinen Wörtchen abstrakt versehen zu solchen Sachen führt, dass der Wille dazu eingesetzt wird, sich aufzugeben. Also, gemessen an dem Urteil menschlich, unmenschlich, werden wir immer sehr sauer. Ich sage mal die Formen, in denen das Urteil vorkommt gegenüber Marx. Ist es vorgekommen, das ist einer, mit der Haushälterin oder des Kopf. Schulden das ganze Leben lang. Was ist denn das für ein Vorwurf? Er war nicht kein anständiger Mensch, kein anständiger Staatsbürger. Griesgrämig. Und ärgerlich den ganzen Tag, wenn er mal nichts rausgekriegt hat bei seiner Übergänge. Ärgerlich den ganzen Tag. Und dann hat er auch sich noch Folgendes geleistet. Mit allen Leuten, die noch mit ihm verkehrt sind, die hat er angepöbelt, die hat er angeplaumt, die übelsten Schimpfworte gebraucht. Einfach, man konnte einfach, ich zitiere mal eine MSZ von damals, man konnte einfach nicht in den garantierten Genuss seines Wohlverhaltens kommen. Naja, schlechter Mensch. Also wenn überhaupt, dann kann man auf den Vorwurf reagieren, Mensch, da muss an mir was dran sein. Wenn mir das vorgeworfen wird, dass ich mich dem Opportunismus nicht beuge, der von einem Staatsbürger an seinem moralischen Verhalten verlangt wird, dann bin ich vielleicht auf dem richtigen Weg. Repräsentation heißt also nur, es gibt welche, die stellen den Staat vor, dar, vollbringen die Staatshandlungen, weil sie bestellt worden sind durch die Leute, die die Staatsgewalt haben wollen, brauchen. Damit ist jetzt, weil sie die Leute haben wollen, brauchen, damit ist nicht durchgestrichen, was ich vorhin gesagt habe, es ist ein Gewaltverhältnis, sondern da ist jetzt auch die Eigentümlichkeit des modernen Gewaltverhältnisses, zunächst des demokratischen, angespielt. Es ist, und spätestens bei Paragraph 9 wird jedem klar sein, kann er auch jetzt schon antizipieren, es ist dem modernen Staat gelungen, die Unterwerfung der Leute in die Form der Zustimmung, des sich Sorgens um ihr gewalttätiges Gemeinwesen zu bringen. Repräsentation heißt dann aber auch, dass diese Figuren, die den Staat spielen, in ihrem Amt und in ihren Würden von ihren besonderen Interessen absehen müssen und eben dafür sorgen, dass der Staat klappt. Der Staat in der Ausübung seiner Zwänge, damit die Ökonomie passiert, damit sich die Klassen vertragen, damit es nicht laufend scheppert. Aber das sind halt leider keine Leute, die keine besonderen Interessen hätten. Wenn ein Kohl, Schmidt und wie sie alle, die Kleinen und Großen alle heißen, sich zum Repräsentanten der Deutschen aufschwingt, dann vergeht ihm noch lange nicht seine Lust auf alle möglichen Sachen in der Welt. So, das ist, war die Ableitung der Korruption als notwendig zum Staat gehört, sodass es Korruption gibt, Benutzung der Staatsämter zu Zwecken der besonderen Bereicherung und rauf und runter. Warum sage ich, das ist die Korruption so ein wichtiger Punkt in der Staatsableitung? Deswegen nicht, aber es gibt eine saudumme Kritik, in der gerade unter Intellektuellen, die kritisieren die Repräsentanten als nicht tauglich, wiederum einmal als schlechte Menschen. Da hat es eine ganze Lücke-Kampagne in der Studentenbewegung gegeben und niemand hat darauf gehört, wie man sagt, dass sie schmarren. Alle haben sie die Knöpfe gehabt und da haben sie gemeint, der Lücke wäre ein schlechter Staatsmann. Also Dummheit, Brutalität in solchen Figuren nicht zusammengehören. Wer trennt sich denn sonst von allen Leuten ab und sagt, jetzt übe ich Gewalt über euch aus? Das müssen doch solche sein, die sagen, jawohl, ich beschließe Gesetze und da haben die anderen drauf zu hören. Wer bringt denn das sonst noch fertig, sich auf Boden zu setzen, Geld dafür zu kassieren und den Leuten laufend Beschränkungen aufzuerlegen und sagt, das ist ja Wohltat noch dazu. Andere Variante, Amerika, die Nixon-Affäre, also dieses ganze Watergate. Na, Was soll denn das? Ist doch selbstverständlich, dass sowas in jedem Staat ständig läuft. Das will ich ernsthaft sagen gegen all die, die in der Weise für den Staat, für dieses Gewaltverhältnis eintreten, dass sie es sauber, saubersten am saubersten machen wollen. Und da gibt es ja welche. Auch hier in Bremen. Also wenn ein Korruptionsfall aufgedeckt wird, dann kann man mal wieder den Leuten klar machen. Und das ist aber auch schon das Einzige, warum sowas statt hat. Und sie sollen sich endlich nicht echauffieren darüber, dass Korruption stattfindet, sondern sollen mal ihre Grundlage ein bisschen in Zweifel ziehen, theoretisch wie praktisch. Also, die Menschen sind inzwischen grundberechtigt, dürfen das eine andere und lassen sich repräsentieren. Und das heißt, kurz, Demokratie. Demokratie ist eine Form der Gewaltausübung, in der der Wille der Unterworfenen gefragt ist. Wie kommt in Neuen? Nicht nur in Neuen, aber da weiß es jeder, in Wahlen ist er gefragt. Unterwerfung als Zustimmung. Aber zunächst überhaupt einmal, dass er gefragt ist, dass es auf die Gleichheit der Leute ankommt, das ist gegeben damit, dass hier nicht einer, erinnere an den vorbürgerlichen Staat, mit seinen Wünschen auf individuellen Zugriff zu Reichtümern und so weiter, ein Fürst eben sagt, was gilt, was wer zu machen hat, sondern dass ein Gesetz gegeben wird von den Repräsentanten, das für alle gleichermaßen gilt, das alle bindet, keine Privilegien, keine unterschiedlichen Regeln fürs Zurechtkommen, sondern ein allgemeines Gesetz, dem sich jeder zu beugen hat. Sogar so weit, man gibt Gesetze, in denen das Verhältnis, das betrifft öffentliches Recht, kommt dann um Punkt 4 drauf nach der Pause, es gibt Gesetze, wo sogar der Staat sein Verhältnis zu den Bürgern in die Form des Gesetzes fasst. Was darf der Staat seinen Bürgern gegenüber? Und da gibt es sogar Beispiele dafür, dass Prozesse gewonnen werden von Bürgern gegen den Staat oder eine seiner Unterabteilungen. Allerdings nichts Erfreuliches. Demokratie, was ist denn das? Wir haben ein paar Mal geschrieben, es wäre die adäquate Staatsform des Kapitalismus. Und da sind wir angegriffen worden. Als ob es keinen Faschismus gäbe. Wer schreibt denn schon adäquate, wenn er adäquate Staatsform des Kapitalismus? Und da sind wir angegriffen worden. Als ob es keinen Faschismus gäbe. Wer schreibt denn schon adäquate, wenn er nicht weiß? Nur der weiß, es gibt auch Faschismus. Ganz andersrum läuft das die Sache. Dass die Demokratie ist die adäquate Form, heißt, wenn sie die Bürger mit Willen einer gesetzgebenden Gewalt unterordnen, dann hat der Staat keine Sorgen mit ihnen. Dann funktioniert wirklich der Gebrauch dieser getrennten, abstrakten Macht zur Erhaltung der Klassengesellschaft. Und insofern ist das die adäquate Staatsform, die unter denen es dem Kapital, kann ich auch gleich vorwegnehmen, am besten geht. Rechtsstaat ist er. Übrigens, das Modell Deutschland ist der Beleg dafür. Da geht es dem Kapital am besten, nicht den Arbeitern. Rechtsstaat ist er, indem er alles, was er tut, aber wirklich auch alles in die Form des Gesetzes kleidet. Schöne Beispiele haben wir allerdings in der letzten Zeit dazu erlebt. Da wollte der Staat was. Und es war noch kein Gesetz dazu da. Ich sage jetzt nicht, worum es geht. Und da hat er es einfach gemacht und in einer Woche war die Sache rum. So rechtsstaatlich war das. Also auch gegen die Idealisten des Rechtsstaates ist hiermit etwas gesagt. Und soweit ich mich entsinne, haben sogar die Faschisten es für nötig befunden, alles, was sie tun, in die Form des Gesetzes zu kleiden. Was sie allerdings nicht gehabt haben, war die dauernde Zustimmung der Leute. Dafür haben sie bei den entscheidenden Leuten noch etwas ganz anderes gefunden. Nicht nur Zustimmung, sondern sogar Opfermut. Teilweise erzwungen, teilweise vorgefunden. Und dass Millionen revolutionärer Arbeiter in Russland gezogen sind, das glaubt ja wohl nicht mal ein Rebi. Von meinem Vater weiß ich anderes. Ich breche hier ab, machen wir jetzt schnell die Rauchpause, dann kommt Recht und Moral, dann möchte ich etwas länger mit dem und dem Paragraphen 5 zusammen abhandeln. Wer Einwände hat, soll sich jetzt gleich überlegen, dann können wir das vorziehen. Also die Streitigkeiten, ob ich jetzt nicht den Staat verteidigt hätte zum Beispiel, kann kommen. Das ist ein paar Mal hier im Wahlkampf schon, wir sind Staatsapologeten. Also überlegt euch mal, ob sowas war. Freiheit und Gleichheit, besorgt durch die Staatsgewalt. Eigentum, gewährt, gesichert, garantiert durch die Staatsgewalt. Also ein Hin und Her zwischen Souveränität und Volkswille, wobei sich das Volk freuen kann darüber, dass es grundberechtigt wird. Es werden ihm die Regeln an die Hand gegeben für das, was er sich leisten darf und was nicht. Das war also in der Form des Schlusses gewisser Aussagen über eine Welt, in der es den abstrakt freien Willen gibt. Diese Form des Schlusses hat durchaus verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, die ihre Richtigkeit noch überhaupt nicht tangieren. Hegel hat durchaus viele richtige Schlüsse vorgebracht in der Form des Idealismus, nämlich, wenn es einen abstrakt freien Willen gibt, dann muss es auch Freiheit und Gleichheit geben, dann muss es auch Eigentum geben, dann und so weiter. Der gute Kant hätte diese Übergänge ganz anders gemacht. Er hätte sich gefragt, wenn es einen abstrakten freien Willen gibt und ich habe mir gerade klar gemacht, was es mit dem auf sich hat, dann frage ich, wie ist denn das möglich? Nur wenn, und dann macht er den Übergang. Also ich erinnere nochmal an den Aufbau des Kapitals, wo es heißt, tja, wenn Geld in seinen drei Bestimmungen, sogar als absolutes Geld, Gold, dann gibt es auch eine Vermehrung in der Form dieser Form des Reichtums, die so passiert, das Übergang zum Kapital. Ja, wenn es Kooperation gibt, dann beruht die darauf, dass es noch etwas anderes gibt, nämlich Arbeitsteilung und Maschinerie. Und der Punkt, auch Wissenschaft muss es geben. Also, ob man jetzt in der Ausdrucksweise mit muss operieren oder wie ist möglich dann, fragt. Oder man sagt, es beruht auf Folgendem und dann hat man den Übergang. Oder überhaupt nicht sagt, wie ich heute gemacht habe, aber also nicht mehr methodische sprachliche Hilfsmittel gewählt, um den Übergang zu bezeichnen. Das ist scheißegal. Ich mache ihn zur Verdeutlichung. Wenn es keine Einwände zum bisher Gesagten gibt, die Herren kommen ja erst noch, zur Verdeutlichung, diesmal explizit, aber vielleicht dann nicht mehr. Wenn der Staat in seiner Verwaltung der gegensätzlichen Interessen auch den Willen der ihm Unterworfenen setzt, dann macht er sich doch auch von ihm abhängig von diesem Willen. Um aber seine Souveränität nicht aufzugeben, kann er nicht nur Vorschriften erlassen, per Gesetz, weil Souveränität ist als seine Bestimmung fertig, sondern er muss auch darauf achten, dass diese Gesetze eingehalten werden. Doppelpunkt, das Recht. Das Recht in der Abteilung, dass Gesetze gemacht werden, ist im ersten Begriff der Demokratie schon enthalten. Die machen halt immer welche. Das zweite, welche sie machen, erwächst aus den Kollisionen der Gesellschaft, die Staatshänger beobachten und mit denen sie fertig zu werden trachten. Und das dritte, was hier ansteht, heißt Durchsetzung des Rechts, Rechtspflege altertümlich. Es gibt also nicht nur Gesetzbücher, sondern auch Kommentare dazu oder in den Büchern gleich Vorschriften fürs Verfahren in der Durchsetzung dieser Gesetze. Das fällt sehr häufig zusammen, für Fachjuristen trennt sich bisweilen. Außerdem gibt es da nationale Verschiedenheiten, weiß jeder, dass der Code Civil was anderes ist wie das bürgerliche Gesetzbuch. Manche Sachen stehen hier drin, manche sind in Frankreich abgetrennt, was weiß ich, umgekehrt. Berührt die Sache nicht.
Recht. Bürgerliches Gesetzbuch. Die Errungenschaft bei uns, wenn man manchen Leuten Glauben schenkt. Was steht denn drin? Dass die Leute ihre Verträge einhalten sollen. Ich mache also hier ein paar Hinweise drauf, was eigentlich los ist im Recht und seiner Pflege. Also die Grundform bürgerlichen Verkehrs, Vertrag. Ich erkläre meinen Willen. Du erklärst deinen Willen. Wir machen folgende ökonomische Transaktion, sei es Tausch oder irgendetwas anderes, miteinander. Kommt schon wieder der Staat daher und sagt, der Vertrag, der ist erklärt, dann und dann. Der muss eingehalten werden von jedem, und zwar unter der und der Bedingung. Warum machen das die Leute nicht untereinander aus? Offenbar, weil sie an der Einhaltung von Verträgen, an ihren Willenserklärungen gar kein so großes Interesse haben, als mit ihren Willenserklärungen andere Leute hereinzulegen. Also gibt es detaillierte Aufschlüsselungen von Staatswegen. Wenn du dem und dem 5 Mark versprochen hast, heute Mittag, dann musst du die dem geben. Beweis deine Unterschrift. Dann sagt er, meine Unterschrift. Nein, da kommt der Staat daher und sagt, das musst du einhalten. Und sperrt ihn ein, wenn er den Vertrag bricht. Wieder so ein kleines Schlaglicht auf die Sorte Gesellschaft. Das sagen die alle, sie bringen um 12, 5 Mark und dann kommen die nicht. Die kommen um 1:30 mit 2,50. Das weiß der Staat und sagt, ja, da funktioniert das ökonomische Leben in meiner Gesellschaft nicht. Da muss ich drauf achten. Anderes Beispiel. Herbert, was soll ich denn nehmen? Aus dem Bürgerlichen. Erbrecht. Da wird festgestellt von Staatswegen, dass der Reichtum, den einer in privater Form angehäuft hat, auch der Erhaltung seiner Familie zugute kommt. Man hat sich schon so daran gewöhnt, an was im bürgerlichen Leben los ist, also dass es einem schon fast nicht mehr auffällt, was da behauptet wird. Da muss es offensichtlich Eltern geben, die an ihren Kindern irgendwann kein Interesse mehr haben. Kinder geben, die sich untereinander lieber umbringen, als dass sie dem Erbteil abtreten. Da muss es laufen scheppern im Kanton, da müssen laufen Streitigkeiten um die paar Kröten, die der Alte angesammelt hat, geben. Kommt der Staat daher und sagt, ich zwinge euch, einander zu respektieren in dieser Frage, was die weitere Verfügung des erworbenen Vermögens eures Vaters für eure Familie anlangt. Da gibt es ein Kapitel, das heißt Familie, Ehe. Da steht drin, dass wenn man nicht regelmäßig antritt, sich da auch in jener und der anderen Vermögensfrage nicht mehr schiebt. Da wird aus der Individualität glatt bestritten, dass sie antritt, wenn sie will. Ich komme darauf noch in Paragraphen 5 zurück, was eigentlich Familie, Frauenfrage mit Kapital und Staat zu tun haben. Das waren drei Beispiele, die Unterübergänge. Ihr müsst halt dann mal nachlesen, was alles im bürgerlichen Gesetzbuch steht, wenn wir es dereinst mal drucken. Zweite Abteilung, Strafrecht. Da ist eine Auflistung für jeden Bürger bei uns verfügbar darüber, welche Gewalttätigkeiten in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung sind. Nicht, dass der Staat eine Instanz wäre, die sich Sorgen darum macht, dass ewig die Leute erschlagen werden. Mord und Totschlag ist an der Tagesordnung bei uns. Dass geklaut wird. Alles die Fortsetzung dessen, wovon ich am Anfang gesprochen habe, die Ausschließlichkeit, die macht den Leuten, wenn sie sich aufs Notwendige bezieht, ganz schön zu schaffen. Na, da dreht halt sich mal einer durch und besorgt sich ohne Rücksicht auf die staatlich festgesetzten Regeln. Das ganze Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung und was dazugehört, was steht denn drin? Der Staat verwaltet die Existenz verschiedenster Individuen tagtäglich vernichtenden Gegensätze so, dass er da erstmal zuschaut, und dann bestraft, nämlich die Individualität der Gestalt wieder ins Lot bringt, die durchgedreht hat, dass er das Recht wiederherstellt. Justiz, Polizei sind seine Instrumente dafür. Und wenn gar dann der Strafprozess stattfindet, dann wird es ganz lustig. Bei uns weiß jeder, dass er seines Glückes Schmied ist, dass er also kalkulieren will. Dass es also kalkuliert sein will, mit wem er sich worauf einlässt. Berechnung ist also, und das weiß jeder, im Privatleben gefordert. Wenn man aber aus Berechnung einen erschlägt, dann sieht es böse aus. Soffen muss man sein, dann kriegt man mildernde Umstände. Wer denkt da eigentlich noch dran, wenn er einen Strafprozess verfolgt? Das ist das Eingeständnis des Staates, dass es ganz schön Selbstdisziplin, Zusammenreisen braucht, um normal rumzulaufen. Affekt ist mildernd, wenn man berechnend ein Gesetz bricht, ist es erschwerender Umstand. Umgekehrt ist es natürlich im bürgerlichen Leben. Wer sich doch mal aufführt, und ist das jahrelang passiert, weil wir uns in Marbing aufgeführt haben, in der Öffentlichkeit, an den Universitäten, so war immer ein Theater. So war immer der Übergang zum Verrückt erklären. Bloß weil wir uns noch über solche Sachen aufregen konnten, durchschaut haben und aufregen konnten. Nimm das Beispiel mit den Sprengungen, die hier gelaufen sein sollen. Ich glaube ja gar nicht, dass sie ordentlich waren, aber das ist einfach ein Witz, was hier von Spartakus-Seite und sonstiger Seite hier dazu vermeldet wird. Die Leute gehen mit Zeitungen, Medien und sonstigen Löwenthal bis linke Magazine alle offensiv ran an die Sache. Wie deckeln wir die Studenten? Die Gesetze für die Hochschulreform sind erlassen, alles ist gelaufen. Jetzt gibt es noch einen Punkt, das gehört hier zu Paragraph 9 und 10. Wie machen wir das, dass sie sich nicht so drüber aufregen, sondern studieren fleißig, besorgen möglichst ihre Selektion selber? Ach, dann machen wir einen demokratischen Dialog mit denen. Und das ist wirklich kein schwerer Punkt, also da braucht man keine Denkrise, kein Dialektiker, kein Gewachsener zu sein, um das rauszukriegen. Sagt der tatsächliche Spartakus, das war ein Verbrechen, eine Sünde, ja wo gehen denn? Ja, wieder den Staat ist es ein Verbrechen. Und drüben sperren sie jeden, der einmal sein Maul aufmacht und sei es mit noch so dummer Qualt, in ein Ehrenhaus und sagen, der wäre verrückt und dann behandeln sie ihn so lange, bis es ist. Das sind alles dieselben Leute mit denselben politischen Doktrinen, mit einem Staatsideal, wo sie immer sagen, eine echte Demokratie, eine ganz richtige, eine verwirklichte Demokratie. Die Leute sind es. Wenn man über die DDR irgendwo sagt, die banalste Wahrheit überhaupt eine Mitteilung macht, kommt Antikommunismus, und da sage ich, was hat das mit Antikommunismus zu tun, wenn ich nur konstatiere, was die da drüben treiben? Ja, man kann kritisch sein gegenüber der DDR, aber solidarisch kritisch muss man sein. Ich werde mich hüten, mit einem Honecker solidarisch zu sein. Immer wieder derselbe Käse, hier vorgeführt an, kaum wird einmal was offensiv, und sei es noch so ein geringer Punkt, gegen den Staat unternommen, also einfach die Form der Zustimmung, die in seinem scheiß demokratischen Dialog eben liegt, aufgekündigt. Ein paar Studenten brüllen und pfeifen. Kommt der Spartakus daher und sagt, so geht's nicht. Jetzt möchte ich mal wissen, wo ist der Punkt, warum so nicht geht? Ja, weil er staatsfeindlich ist, aus. Kein anderes Argument, wer ein anderes findet in der Veröffentlichung, kriegt von mir 5-mal auf die Hand. Bleibt immer zu auf das rein. So geht es nicht, sagen die doch glatt zu uns. Ja, schön, ja, das Argument. Gewerkschaftsfeindlich war es auch noch. Warum? Weil die GEW eine Staatsveranstaltung übernommen hat. Jeder weiß es. Was will denn die GEW eigentlich sonst? Als für die Lehrer, für bessere Lehrer-Staatsverhältnisse und so weiter eintreten. Da darf man ja überhaupt nicht mehr nach der Argumentation fragen, die dort läuft. Es ist doch GEW gewesen. Bin ich bei der Abteilung Moral. Was ist es denn? Die Vorwürfe, die an uns kommen. Von Spartakus, aber nicht nur von ihm. Der Mensch hat sich also in diesen Verhältnissen einzurichten. Das ist der Zwang des Rechts. Und dazu kommt der Wille zur Unterwerfung und das Recht. Weil es ein Zwang ist, muss ich mit ihm zurechtkommen. Und da bildet sich das aus, was der Mensch kennt von früher her als Gewissen. Der Mensch ist ein moralisch Tier, sagen manche Philosophen, und meinen damit, der braucht nicht immer den materiellen Zwang von außen, sondern der bringt es auch fertig, materielle Zwänge zu antizipieren, von denen er weiß, dass es sie gibt, die er als Drohung zur Kenntnis nimmt, und sie für sich noch so umzubiegen, dass er sich ein Gewissen draus macht, wenn er ab und zu mal einem dieser Zwänge, ja sagen wir mal, ausweicht. Das ist die alte Geschichte, wenn sich mal jemand traut, ein Buch zu klauen, wovon ich abrate bei den gegenwärtigen Sicherungen in Buchläden, wenn sich mal irgendjemand traut, dann hat er des Öfteren noch ein schlechtes Gewissen dabei. Noch anders. Das Gewissen erweist sich ja als eigentlich taugliches Instrument oder die moralische Einstellung. Nicht sich selber gegenüber, sondern anderen gegenüber. Da wird ja überhaupt erst richtig lustig. Man muss den anderen einfach immer sagen, was sie nicht dürfen. Das schönste Argument für die Abteilung ist, wo käme denn hin, wenn das alle machen täten? Das steht jeden Tag in abgewandelter Form 50 Mal in allen Zeitungen. Mit dem Argument sind wir nicht einverstanden. Der Spartakus bringt es in der Abwandlung. So kommt die Studentenbewegung nicht voran. Und er meint seine. Moral wird auch praktiziert. Sammelbewegung. Wim Tölke, Krebshilfe, Mildred Scheel. Ich erinnere nur dran, weil ich jetzt keinen langen Vortrag über Moral in der Politik halten will. Man merkt also, Moral ist ein politisches Ding. Es muss der Wille aber angeben. Den Grund habe ich dafür genannt. Wenn es ein Recht gibt, das den Willen der Leute und so weiter, also von vorhin dieses Wenn, dann versubjektivieren die Individuen den Zwang, der ihnen auferlegt wird, um mit ihm umgehen zu können. Und diese Versubjektivierung äußert sich lustigerweise einerseits nicht nur gegen sich selber, sondern gegen andere. Die schönste Form davon ist die öffentliche Heuchelei. Jeder weiß, dass wenn gerangelt wird, sagen wir wieder das Beispiel Bremen, um Sitze im Studentenparlament oder um sonst was, dass da jeden drauf ankommt, sich durchzusetzen. Wir haben auch von Anfang an gesagt, wozu wir das Ding hernehmen wollen. Für unsere Politik ja wohl, warum sollen wir nachher andere da drin machen? Klar, und da legen wir alles dran, dass wir das Ding kriegen. Jetzt kommt plötzlich daher, dass das ein Hiccup gibt, Bündnisverhandlungen, weiß man ja. Da kommen Argumente wie, das darf man nicht, das ist ein Missbrauch demokratischer Institutionen. Klar ist es ein Missbrauch, was wir vorhaben, wir haben es auch neulich öffentlich erklärt. Nur, der Witz ist, die Heuchelei, die sich der Spartakus oder andere da leisten, Missbrauch, das appelliert an den Demokratiegläubigen, den Demokratiefern in den Studenten. So ein hochheiliges Gut, wie so ein scheiß Studentenparlament, da muss man frei ehrfürchtig davon erstaunen und immer brav sein. Das behaupten die, obwohl jeder umgekehrt brav sein. Das behaupten die, obwohl jeder umgekehrt sieht. Und das ist das Schöne an dieser Heuchelei, dass sie sich in der plumpen Regelform natürlich sofort lächerlich macht. Unmittelbarer Widerspruch ist. Wobei jeder sieht, dass sie immer zu bloß tricksen und schieben und zerren. Also von wegen Ehrfurcht, den anderen die Ehrfurcht vor dem heiligen demokratischen Gut einbläuen, ist der Witz. Also wir haben keinen Respekt davon, wir sagen es auch nicht. Der Witz ist allerdings, es deutet sich an, was die Leute aus demokratischen Institutionen zu machen gedenken, wenn sie mal eine wirkliche Demokratie ist. Da muss nämlich jeder seine Zustimmung zu demokratischen Prozeduren nicht nur tätigen, sondern auch noch heucheln. Das sind Wahlen mit 99%. Recht und Moral, was ist das eigentlich? Recht ist eindeutig die Form, in der sich die Gewalt des Staates mit Hilfe des Willens der Bürger durchsetzt. Nehmen wir noch ein Beispiel mit dem Affekt, war schon eins bei einem Strafgerichtsprozess. Der Affekt, milderer Umstand, der Wille war geschwächt. Das ist ein Zugeständnis an die Individualität. Er kriegt nicht so viel drauf, wie der andere, wo seinen Willen berechnend betätigt hat. Die andere Sache ist, zurechnungsfähig muss man halt prinzipiell sein. Wer hat wann überhaupt einen Willen? Es gibt Schuldfähigkeitsverhandlungen. Es gibt Rechtsfähigkeitsbestimmungen. Ich weiß nicht, wann ist man jetzt rechtsfähig? 18 für manche Sachen mit 18, fürs Bonbon kaufen mit 5 und so weiter. Gibt es genaue Bestimmungen, ab wann man überhaupt als Wille handelt. Da muss der Staat darauf achten, dass sich die Leute überhaupt als Willen betätigen. Denn sonst kann er mit ihnen nichts anstellen, auch im Urteil, der Schuldspruch, die Rolle des Geständnisses. Da muss einer noch sagen, ich habe bewusst, und zwar als einer, der Bürger ist, der das Recht anerkennt, habe ich es verletzt. Bloß das ganze Recht nützt nichts. Das ist jetzt der Übergang von Punkt 5. Das nützt nichts, wenn es darum geht, dass der Staat die Leute durch das Recht und selbst mit Hilfe ihrer moralischen Einstellung, die sie sich da erwerben, ewig dazu zwingt, in Verhältnissen, in denen sie nicht zurechtkommen, doch zurechtzukommen. Also lauter Gesetze, was man darf, was man nicht darf, ja, da gibt es einfach Leute, die springen dabei über die Klinge. Oder, noch härter ausgedrückt, da gibt es Leute, bei denen stellt sich der ökonomische Erfolg nicht ein. Und jetzt fange ich dabei an mit der Kapitalistenklasse. Da stellt sich auch manchmal der ökonomische Erfolg nicht ein und der Staat hat ein Interesse dran. Und dann macht er auch Bauaufsicht, dann macht er auch Raumordnungsverfahren, dann macht er Bankgesetze, Aktiengesetze, Handelsgesetzgebung, wo er regelt, unter welchen Bedingungen Kapitalisten miteinander per Pump verkehren dürfen, welche Fristen sie einhalten müssen. Der regelt einen Mindestreservesatz an der Bank, in sein Verhältnis zu dem zum Beispiel noch, und sagt, wie viel dürfen Banken den industriellen Kapitalisten an Kredit zur Verfügung stellen? Gibt es Gesetze drüber? Warum interessiert ihn das? Zweites Beispiel, es gibt Subventionen. Kapitalisten haben Eigentum, sind aber nicht existenzfähig. Bei Landwirtschaft spielt eine große Rolle im Kapitalismus. Es gibt also außer dem formellen Absichern der Spielregeln, die halt nichts mit Spiel zu tun haben, der Verkehrsformen, unter denen sich die verschiedenen Figuren der Gesellschaft überhaupt miteinander einlassen dürfen. Außer dem formellen Kram gibt es noch saftige Maßnahmen, Leistungen des Staates für die unterschiedlichen Charaktere seiner Gesellschaft. Und diese Maßnahmen, soweit sie die Kapitalisten betreffen, sind unseren Gegnern nicht etwa Zeugnis dafür, dass der Staat ein Parteigänger der herrschenden Klasse ist, sondern das möchten sie ja umgekehrt beweisen. Der Staat ist ja unterworfen, geknechtet von den Monopolen, die arme Sau. Es ist ja staatsmonopolistischer Kapitalismus. Die Monopole fuhrwerken ja immer rein. Deswegen geben sie auf den Punkt anders, auch auf den Punkt, wo der Staat offenkundig auf die Bedürfnisse der Eigentümer von Privatvermögen, die also von Eigentum leben, Kapitalisten sind irgendeiner Art, anders reagieren. Sie zeigen auf, wie überholt der Kapitalismus eigentlich schon ist, weil es ohne Staat überhaupt nicht mehr bringt. Also, Subventionen, Kartellgesetze, wo Monopole nicht gebremst werden, sondern Vorschriften kriegen, wie sie ihre Bremsung zu vollziehen haben unter Bedingungen, die, wenn in Paragraph 1 steht, Kartelle sind grundsätzlich verboten, steht in Paragraph 2 bis 6, Ausnahmen sind. Also jeder, der lesen kann, braucht sich das Gesetz mal angucken und merkt es sofort, natürlich sind Kartelle nicht verboten, hast ja auch Wettbewerbsbeschränkung, also dem liegt doch am Wettbewerb im Staat. Den stört auch bloß, wenn manchmal der Wettbewerb durch sich selber ein bisschen schief wird. Und schief hast nicht erfolgreich, keine Akkumulation findet statt. Dann sagen die, merkt er, das Kapital bringt es nicht mehr, der Staat muss ihm schon unter die Arme greifen. Überhaupt macht sich der Staat zum Bütteldär. Aber zum Bütteldär nicht, der Staat hat keinen anderen Zweck, als diese Sorte ökonomischen Erfolg zu sichern. Nein, es ist kein echter demokratischer Staat, weil er sich unterwirft. Den Sachverhalt auf den Kopf gestellt. Wir sagen also ganz eindeutig, man nirgends schöner wie hier sieht man, dass der Staat für alle Klassen was übrig hat. Erste Abteilung für die Kapitalistenklasse hat er übrig, Verkehrs- und Nachrichtenwesen nach ihren Bedürfnissen zu organisieren, wenn sich privatwirtschaftlich nicht rentiert und sich kein Kapitalist findet, der es betreibt. Die Wissenschaft zu organisieren, Universitäten zu bauen, Schulen zu bauen, betrifft noch nicht die Ausbildungsfrage, erst einmal Wissenschaft zu organisieren. Weil für kräftige Akkumulation braucht das Kapital die Methoden des relativen Mehrwerts, braucht Technik Wissenschaft, Rationalisierung. Wie soll das gehen, ohne dass irgendwo Ingenieure rumvorwerben und denken sich neues Zeug aus? Der Staat macht. Laute Dienstleistungen des Staates. Und in ihm und der Klasse, der er hier einen Dienst leistet, findet nur statt über die Modifikationen dieses Dienstes. Schnell, langsam, morgen gleich, übermorgen 2 Milliarden, 4 Milliarden. So verläuft der Streit. Schaut mal in die neuesten MSB-Flugblätter, was die meinen, dass ein Gegensatz zwischen Franke und Bremer Universität wäre. Wobei hier noch nicht einmal Kapitalisten vorkommen, aber sie behaupten, es kommen welche vor. Dass das alles Parteigänger dieser Funktion des Staates fürs Kapital sind und nur darauf der Streit beruht, kommen sie überhaupt nicht. Nein, sie werfen uns vor und sagen, letztlich steckt doch das Kapital dahinter. Na, das ist vielleicht der Einzige. Das steckt nämlich hier nicht dahinter, sondern das Subjekt ist hier der Staat und das Subjekt sind auch die Studenten, Professoren und sonstige Hänger an der Uni, die sich dafür einsetzen, dass es in der einen oder anderen Tour geschieht, die Durchsetzung des Hochschulgesetzes. Die sind die Subjekte der Durchsetzung. Das war unser Angriff. Sagt der Pfarrer Kuss eiskalt, nein, das sind nicht Subjekte der Durchsetzung, das sind arme Würstchen, Opfer und die Hauptaufgabe besteht jetzt darin, das zu novellieren. Ja, mach was dran. Ich höre hier auf mit dem Punkt, was der Staat alles für die gegensätzlichen Klassen, Abteilung 1, Kapitalistenklasse tut. Dauert auch Stunden für sich. Ich fasse es aber zusammen, damit sich jeder noch den Anhaltspunkt, was in diesem Übergang steckt, machen. Es gibt einen Spruch von Marx und Engels. Der heißt, der Staat wäre ideeller Gesamtkapitalist. Die haben gewusst, warum sie nicht hinschreiben, es gibt ein Bündnis zwischen Monopolen und Staat. Also, das steht nicht bei Marx. Es steht ideeller Gesamtkapitalist dort. Das ist aber schwer, da muss man denken, was sie damit sagen wollten. Erstens nicht reell. Der Staat ist kein Kapitalist. Der hat allerdings ständig mit Kapitalisten zu tun. Wie? Mit lauter Einzelnen, die in der Konkurrenz sich bewähren wollen, wo er sich überlegen muss, ob sich rentiert, dass die noch wirtschaften oder nicht. Da lässt ja auch welche Konkurs gehen. Und mancher lässt der partout nicht Konkurs gehen, sondern unterstützt sie, damit sie sich in der Konkurrenz überhaupt noch behaupten können. Da hat er offenbar Kriterien dafür. Ideeller Gesamtkapitalist, wo ist denn das Gesamt? Eben in der Überlegung, die ich jetzt gerade vertraten habe. Der überlegt sich, ob dem Ganzen, dem Wirtschaftswachstum nützlich ist oder nicht. Tritt also durchaus in manchen seiner Entscheidungen gegen einzelne Kapitalisten auf. Deckelt die richtig. Lässt sie nicht bloß zugrund gehen, im Konkurrenzkampf unterliegen, sondern erlegt ihnen auch Beschränkungen auf. Andere fördert er direkt mit Geschenken. Beides gibt es nebeneinander. Dass der Staat selber kein Kapitalist ist, sondern seine Macht dazu benutzt, dass die Kapitalisten ihr Geschäft weitermachen können. Aber die hat das Kapital abstrahiert von dem einen oder anderen Einzelmenschen. Insofern ist er also erstens reell nicht, also kein Kapitalist. Andererseits einer, der sich die Überlegung macht, die sich ein Kapitalist nie machen würde, weil er sich durchsetzen will und sein Geschäft. Das Funktionieren des Ganzen, das ist ideell gesamt. Und das macht der Kraft seiner Gewalt in ihm übertragen. Und die andere Seite vom ideellen Gesamtkapitalisten ist der Sozialstaat. Sozial, anrüchig. Sozial ist immer mildtätig. Wenn der Gedanken bloß mal durch die Studenten ihrer Köpfe ging, oder durch die Leute ihrer Köpfe, Warum das so ist, warum Sozial immer den Beruf von mildtätig bekommen hat. Ich fange ganz hinten an. Wir sind in der modernen Demokratie zur ersten Form des Gemeinwesens gelangt, die den Pauperismus offiziell anerkennt. Es gibt eine Fürsorge bei uns. Also der Staat weiß, in dieser Gesellschaft entstehen ständig Notfälle. Leute, die sich nicht mehr am Leben erhalten können. Es ist ihm wurscht, warum. Der richtet eine Fürsorge ein. Eine Hilfe. 290 Mark oder sowas. Vom Standpunkt dessen, der die 290 Mark kriegt, heißt es bei nicht, Gott sei Dank gibt es die, um das klarzustellen. Auf diese Stellung zu seiner 290 Mark kommt er nur, weil er sich vergleicht zu dem Punkt, wenn ich sie nicht hätte. Dass ich ihm die gönne, steht hoffentlich außer Zweifel. Ich gönne 1000 und 3000. Nur was sich der Staat leistet, er weiß, Not gehört zu dieser Produktionsweise, Elend. Und ich mache es nicht wie im 19. Jahrhundert. Ich lasse die Leute nicht einfach verrecken, sondern ich erhalte sie. Mir liegt was dran. Sie zu erhalten, auch wenn sie bloß dahinter haben. Wer was für was sie noch brauchbar sind, zur Stellung hat er dazu. Der erhält das Leben von seinen Bürgern. An anderen Stellen braucht es ja, zur Acht bekommen. Und verbraucht. Sozialstaat. Anderes Beispiel dafür, dass also der Staat auch Leistungen aufbringt für die Klassen, bei denen sich der ökonomische Erfolg dergestalt nicht einstellt, dass sie immer individuell dran zu tauschen haben. Es gibt Kindergeld. Also auch wieder, diese Gesellschaft hat das Bewusstsein in Form ihrer Staatsagenten und ihrer Bürger, dass Kinder eine Belastung sind, dass wir gewisse Leute von ihrer Arbeit leben müssen, sich schwer tun, ihrer Blasen zu ernähren. Der Staat zettelt aber deswegen nicht mit dem Sparakus die Verwirklichung der Sozialstaats an und so. Das war überhaupt die soziale Reform, die vorwärts treibt und sucht nach den Gründen für das Kindergeld. Nein, er macht einfach Kindergeld. Er setzt Bedingungen, unter welchen der Mensch, der Kinder hat, die trotz allem, das ist immerzu auch trotz allem, über die Runden bringt. Ausbildung, Schulpflicht, Chancengleichheit, macht er. Jeder kann in jede Schule. Aber das ist halt mit dem Wörtler Können zur Sache. Können ist Können und weiter nichts. Warum nicht jeder reingeht, erhält schon daraus, dass die Schulen gar nicht so viel Platz haben. Die Schulen sind ja auch gar nicht dazu da, dass jeder drauf geht. Sondern die sind für was ganz anderes. Das ist die Qualifikation, die Wirtschaft, die Gesellschaft, der Staat braucht. Und das steht in jedem Gesetz. Gut, sage ich, jetzt könnt ihr ahnen, da steht, die Schulen dienen der Entfaltung der Individualität aller. Das wäre eine gute Idee, dann würde ich bloß sagen, wie kommt es nur ausgerechnet auf den Staat, dem das anzuhängen. Der Staat argumentiert doch nicht nur, sondern handelt doch nach Notwendigkeiten, beruft er sich ständig, Notwendigkeiten, die in der Gesellschaft präsent sind, die sogar aufgrund des falschen Bewusstseins als Willensäußerung präsent sind. Es gibt doch eine Bewegung gegen die reformerische Variante von Chancengleichheit, Koop-Schulen und so weiter, die im Volk gute Verbreitung gefunden hat. Ich bin weder für Koop-Schulen noch für was anderes, das weiß was ja jeder, dass ich für nichts bin. Aber es ist lustig, ein schöner Beweis angetreten worden von den C-Gruppen da bei den Koop-Schulen dafür, dass ich mit Staatsparolen wirklich leicht Massen nur mobilisieren lassen, wenn es sehr für den Staat gibt. Wenn es dem Staat Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Und nicht, wenn es ihm welche macht. Was dahinter steckt, kommt noch. Es gibt noch die soziale Maßnahmen. Seit Bismarck gibt es ein Versicherungswesen. furchtbar ausgebaut seitdem. Arbeitslosenversicherung. Wiederum die Selbstverständlichkeit, dass jemand, der auf Arbeit angewiesen ist, dann keine Arbeit findet. Wurde gesagt, sozial ist eben die Maßnahme. Du knappst vor deinem Lohn, den du, solange du Arbeit hast, verdienst, was ab und versicherst dich für die Zeit, wenn du dann mal nicht mehr arbeiten kannst. Die Folge drauf, die in Paragraph 8 gehört, dass der Staat dann sagt, im Übrigen heute dein Geld jetzt für was anderes verprasst, das war an anderer Stelle notwendig. Und jetzt kriegst du weniger Arbeitslosengeld, als dir zusteht, dein Gedanken nach. Das ist jetzt ganz recht. Nur einfach den Zwang für die vom Staat sicher einkalkulierte Not, selbst sich vorzubereiten. Unfallversicherung, Krankenversicherung, also ein festes Bewusstsein davon, dass der Mensch, ja, wenn man ihn jetzt zwingt dazu, das absolut nicht bringen täte, Geld aufzuheben für den Fall der Not. Na, warum ist das wohl so? Weil er nicht genug hat, um einfach was aufzuheben. Da wird gleich vom Lohnstreifen abgeknappt. Arbeitsförderungsgesetz. Bin ich vor nicht allzu langer Zeit in Bielefeld oder Göttingen war, gefragt worden, habe ich so geschimpft wird, was das eigentlich ist, Arbeitsförderungsgesetz, was so den an Arbeitslosen, den Umschulern und so weiter, wie mit denen verfahren wird. Da hat mich einer ganz erstaunt gefragt, dann bist du also gegen die staatliche Unterstützung der Arbeitslosen. Da habe ich gesagt, ja drauf, dann war der Typ schon fertig. Dann habe ich ihm noch hinterher gesagt, du hast jetzt immer noch nie gemerkt, dass es gar keine Unterstützung ist, sondern eine ganze Zwangsmaschinerie, der sich die schrittweise unterwerfen müssen, vom Gang zum Arbeitsamt bis sonst was. Die werden doch nicht unterstützt, die werden doch dazu gezwungen, unter schlechteren Bedingungen, wenn es geht, wieder einzutreten. Ist doch keine Unterstützung, wie du es mit einem Rebehirn immer dir vorstellst, das hilft den Menschen. Hat er gesagt, das glaubt er nicht. Ich sage das deswegen, weil das Argument hier, wir hätten uns nicht informiert über die Veränderung der Studienbedingungen und sonst was. Der Angriff läuft immer so, Sozialstaat ist positive Leistung für Arbeiter. Und da sagen wir als erstes Argument drauf, ja, es ist eine positive Leistung des Staates für die arbeitende Klasse, was er in diesen angeführten Beispielen tut. Aber ein bisschen erschrecken sollte man schon, wenn man marxistisch sagt, das ist ja ein schöner Punkt gewesen in der Zeitung von Spartakus, wenn man marxistisch sagt, manchmal noch Revolution und so Zeug, dass man dann drauf kommt, die Erhaltung der Arbeiterklasse und ihrer Konkurrenzbedingungen, die Erhaltung der Bedingungen, unter denen sie sich dem Kapital ausliefern müssen, das als positiver Zweck des Staates, das wäre Grund für ein riesiges Hurra. Der Witz ist doch, Erhaltung bei der einen Seite, wo der Staat als ideeller Gesamtkapitalist fungiert, ist der Herr Knallharter sagt, Beförderung des Nutzens dieser Klasse, des Florierens, das Eigentum an Produktivvermögen wirklich Wachstum bringt. Bei der anderen Klasse, die sich eben ein bisschen unterscheidet von denen, die vom Vermögen leben, die doch der positive Bezug des Staates gleich ein bisschen negativer aus. Jawohl, dem Staat ist mit diesen Sozialdingen immerzu daran gelegen, dass er die Arbeiterklasse und ihren Leistungswillen und ihr Bewusstsein und ihre Leistungsbereitschaft und was ich noch erhält. Es ist sau positiv. Es ist halt der Klassenstaat. Und zu einem Klassenstaat gehören, dass er als Staat seine Gewalt so benutzt, dass sich beide Klassen zueinander ordentlich verhalten, dass sie immer Arbeitsplätze produziert. Und die andere Seite, dass sie halt denen auch immer hinterher rennt. Das ist die Erhaltung des Klassenstaates. Und nicht mehr und nicht weniger. Und da wundert es aber auch gar nicht, dass es über diese, mit dem Stichwort sozial versehenen Leistungen des Staates für die arbeitende Klasse hinaus noch andere gibt. Und da muss ich ein wenig länger verweilen, deswegen habe ich das jetzt kurz gemacht. Was bleibt denn den Leuten, die so gedeckelt werden vom Staat, anders übrig, als sich zur Wehr zu setzen? Sein Übergang. In dieser Gesellschaft, wenn der Staat das mit den Leuten anstellt, dann müssen die, um noch zu existieren, sich darum kümmern, dass sie nicht glauben, an der Existenz gehindert werden. Gerade weil sie Lohnarbeiter sind und bleiben müssen. Und nicht nur die. Aber auf die Lohnarbeiter kommt es hier an. Erinnere einfach an den Witz Bismarck. Der die ersten Sozialschichten eingeführt hat, der hat die Sozialistengesetze gemacht. Das war mit Amschlag passiert. Es gibt also in dem durch Recht und sogar noch durch moralische Einstellung der Leute und vielen Leistungen für das Geschäft der Kapitalisten und vielen Leistungen für das minder erfreuliche Geschäft der Lohnarbeiter und Gesellschaft in diesem Zustand, da gibt es lauten Gründe dafür, dass aufbegehrt wird. Die eine Abteilung habe ich vorhin apostrophiert, das ist, es findet ständig Verbrechen statt. Einfach das Unrecht zum expliziten Mittel des sich zurechtfindens, des zurechtkommens. Gewalt, also die Brechung des Gewaltmonopols des Staates, man erlaubt sich selber an umzulehnen. Unrecht findet laufend statt, das besorgt aber der Staat, mit dem wir mit Recht, Justiz, Polizei ständig fertig. Aber dann gibt es eben noch den Witz, die Leute wehren sich, die angewiesen sind auf Arbeit, auf Arbeitsplätze und so. Das ist der Witz, die schließen sich zusammen, um, sagt denen gleich vorweg, um mit Arbeit doch noch über die Runden zu kommen. Schließen sie sich zusammen in Koalitionen, Gewerkschaften, unterbrechen oder drohen mit der Unterbrechung ihrer Arbeit, um was durchzusetzen, nämlich neue Arbeitsbedingungen, neue Bezahlungen und dergleichen. Kommt der Staat her und sagt erstens, das dürft ihr nicht, das stört. Das war auch die Stellung des Staates am Anfang der Gewerkschaftsbewegung. Das macht ein moderner Staat, über den sich alle so freuen, den sie aber andererseits bezichtigen, er wäre nicht ganz herzig, sondern bloß halbherzig. Er müsste noch viel mehr. Der sagt einfach den Leuten, ja, wenn ihr schon kämpfen müsst, immer wieder in Frage stellen müsst, unter welchen Bedingungen ihr bisher arbeitet und bisher entlohnt wird, dann tut das aber in gemäßigten Formen. Und die schreibe ich euch jetzt vor. Der Staat anerkennt die Gewerkschaften als notwendiges Instrument einer ganzen Klasse. Sie sind zugelassen, wie bei uns, sogar höchstdemokratisch durch die Alliierten eingesetzt. So was braucht die Leute, die vom Sozialstaat so richtig gebeutelt waren. Denn da muss man noch ein weiteres Zugeständnis machen. Nicht nur arbeiten, krank werden, alt werden dabei, wofür sie auch selber vorsorgen müssen, Unfälle haben, und was weiß ich, was das die Schicksale sind. Nicht nur das ist ihnen zuzumuten, sondern ihnen ist noch was ganz anderes zuzumuten. Die sollen sich auch regelmäßig noch per Kampf darum kümmern, dass ihre Produktion wieder ins Lot kommt, und das sollen sie gefälligst mit den Unternehmen austragen und sollen sich mit denen einigen. Also der Ausgangspunkt ist, wir müssen uns zur Wehr setzen, weil sonst geht es nicht mehr weiter. Das ist der Grund für den ökonomischen Kampf. Kommt der Staat her und sagt, ich mache euch eine Tarifautonomie, die sich gewaschen hat, und sage euch, kämpft in jenen Formen, also mit Urabstimmung 75%. Einigt euch über diverse Stufen der Schlichtung, statt Schlichtungszwang, statt Zwangsschlichtung, Schlichtungszwang. Passt auf, per Gesetz beschlossen, dass euer Arbeitskampf nicht auf Vernichtung des Gegners abzielt, also ob ein gewerkschaftlicher Kampf, wie einen Kapitalisten umgebracht hat, geht auf Eigentum, das Eigentum nicht unter. Es gibt also eine Verrechtung des Klassenkampfes, also erstmal eine Anerkennung des Klassenkampfes, er muss sein, ohne Klassenkampf bringen die das nie, die Proleten, das war ein Staat, man muss denen das Recht geben. Und der zweite Schritt ist, aber man muss aufpassen, dass das nicht zur Unordnung führt. Und da gibt es die ganze Latte, die zu unserer schönen Tarifautonomie gehört, die Verrechnung des gewerkschaftlichen Kampfes bis hin zum Betriebsverfassungsgesetz. Wo ja jetzt nicht nur anerkannt ist, dass die Leute einen Kampf brauchen, sondern der Staat sogar per Gesetz bringt gar nicht, dass er den Grund für sich selber beseitigt. Das soll er auch gar nicht. Das ist halt so, dass in den Tarifrunden ein Verhältnis von Lohn und Leistung festgelegt wird, das im Betrieb aufgrund des Eigentums, das da am Produktionsmittel in Kapitalistenhand liegt, dass da ständig Veränderungen der Produktion, der Arbeit, des Arbeits... Der gewerkschaftliche Kampf bringt gar nicht, dass er den Grund für sich selber beseitigt. Das soll er auch gar nicht. Es ist halt so, dass in den Tarifrunden ein Verhältnis von Lohn und Leistung festgelegt wird, das im Betrieb aufgrund des Eigentums, das da an Produktionsmitteln in Kapitalistenhandel ist, dass da ständig Veränderungen der Produktion, der Arbeit, des Arbeitsplatzes, der Leistung mithin, der Löhne über die staatlichen Schichten bei Inflation und sonst wo stattfinden, dass der Grund ständig neu wieder erzeugt wird. Und nicht nur das gibt dazu, er gibt auch noch zu, dass im Betrieb ständig Sauereien stattfinden, nach seinem Kriterium Sauereien. Also nicht, ich rede überhaupt das Holz bloß über Sauereien, ich brauche das Wort nicht mehr. Der Staat sagt, da finden ständig unrechtmäßige Handlungen statt, aber jetzt ist er ganz ausnahmsweise kulant. Er schickt nicht die Bullen hin, um die zu verhandeln, zu verhaften und die Sache verhandeln zu lassen vor Gericht. Sondern er sagt, da sollen sich doch mal die Arbeiter darum kümmern, sollen darauf aufmerken, dass im Betrieb kein Unrecht gegen sie geschieht. Ausnahmsweise darf man mal selber darauf aufmerken. Das heißt aber nicht, dass er sein Gewaltmonopol aus der Hand gibt, sondern er überträgt dem Betriebsrat als gewählter Vertretung von Arbeitern im Betrieb die Aufgabe, sie sollen aufpassen, dass alles rechtmäßig zugeht. Da gibt es zustimmungspflichtige Sachen, andere, und dann kann der Betriebsrat vor Gericht rennen, kann klagen und so weiter. Also, es macht bewusst nicht vom Arbeiter aus, was ein Betriebsrat ist. Für den ist es, da sieht es noch viel brutaler aus. Warum die den wählen, das haben wir oft genug geschrieben, die Flugblätter und die Zeitungen liegen aus. Der Staat sagt doch glatt, wir müssen ein Organ für die Arbeiter schaffen, sodass der gewerkschaftliche Kampf, diese sich zur Wehr setzen im Betrieb, unterbleibt und nur regelmäßig alle Jahre wieder ausfochten wird, sodass dazwischen alles seinen Gang gehen kann. Das ist ein Sozialstaat. Erstens, Zwänge auf die Leute ausüben, dass sie unter Bedingungen, die sie laufen, beugen, doch zurechtkommen. Merken, dass das eine Kunst ist, die keine Sau beherrscht, also dass es Aufbegehren gibt. Nächster Schritt, immer Übergang. Er muss also auch dafür sorgen, dass das Aufbegehren ordentlich stattfindet. Nämlich so, dass seine Gründe immer wieder erzeugt werden, von Arbeitersicht her, umgekehrt, dass der Staat seinen Frieden hat und alles seinen Gang geht, funktioniert. Die Rechte, die also der Sozialstaat den Arbeitern zubilligt, so kann ich das von vorher mit positiv für die Arbeiter sagen, sind also wieder einmal eine Abfolge, und das waren die Übergänge hier, von Pflichten. Gestern war wieder 1. Mai, es ist wieder fürs Recht auf Arbeit demonstriert worden. Und ich sage dazu nur Ansatz, das Recht auf Arbeit braucht kein Arbeiter. Und wer den nicht erfunden hat, der muss so ganz schön an Recht graben und muss so ganz viel von der Arbeit halten, die die Lohnabhängigen verrichten müssen in den Diensten des Kapitals. Und die dritte Sorte, die auch noch sich dahinter stellen und kommen auch von der Uni mit Blabla und Plakätla und so weiter, die bekennen sich nur dazu, dass sie künftig auch dafür sorgen wollen, dass alles so bleibt. Natürlich mit dem Anspruch auch, dass es immer besser so bleibt. Das war der Staat im Verhältnis zu den gegensätzlichen Klassen. Ich mache jetzt nur ganz noch die Steuern. Vorhin habe ich schon angefangen als Beispiel. Dieses verfluchte Steuerzahlerargument. Das ist ja die Gipfelform der öffentlichen Heuchelei, die vorhin in Paragraph 4 angesprochen war. Diese Schweinerei, man demonstriert, kommt da einer daher, wurscht, ob er Arbeiter oder sonst was ist. Ist wirklich wurscht, nur die Spartaken haben damit ein Problem. Die haben es ja sogar schon literarisch niedergelegt, das Problem. Vielleicht hat er recht, indem er schimpft, vielleicht hat er aber auch nicht recht. Steuern. Sagt er auf Kosten des Steuerzahlers. Soll er doch sagen, ich bin nicht eurer Meinung, ich bin euer Gegner, weil... Was ihr hier vertretet, ist falsch, weil, und vor allen Dingen meinen Interessen widerspricht und so. Nein, das sagt er nicht so direkt. Er sagt auf Kosten des Steuerzahlers. Das ist die Vorform des dem Staat überantworten, mit diesen Burschen umzuspringen. Er selber will sich doch gar nicht die Finger schmutzig machen. Er vertraut auf den Staat und sagt im Urteil noch, dass er nicht seine Steuern zurückhaben will, sondern seine Steuern einer anderen Verwendung zuführen will. Denn wenn die Bullen kommen und hauen uns auseinander, das kostet ja auch Geld. Also das Steuerzahlerargument hat überhaupt nur vorzukommen als eine eigene Parodie, um aufzuzeigen, dass es der häufigste und normalste Faschismus im Bürgerbewusstsein ist, wenn das kommt. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass man so auf unserer ganzen Steuern werden für U-Boote und Kanonen verplempert. Wenn die Leute ernsthaft was dagegen hätten, dann würden sie nicht nur zu U-Booten und Kanonen, sondern auch zu Steuern eine ganz andere Stellung einnehmen. Oder Steuern, das ist das Betätigungsfeld aller Klassen, sich ihren gesunden Menschenverstand einzuüben. Das ist das Interesse am Staat zu seinem eigenen gemacht. Die Umkehrung wovon sein eigenes in eins am Staat verwandelt. Da fängt schon hier die Umkehrung an. Ich bin dafür, dass der Staat schon Steuern eintreibt, alle Leute blöd und vor allem die einen sehr. Aber das soll er doch damit nicht machen. Also der Staat soll sich viel ordentlicher machen, als er schon ist. Und eine Sache ist dadurch überhaupt nicht kritisiert, dass der Staat Steuergelder für sie ausgibt. Genauso wie der Staat umgekehrt nicht durch die Steuern zu kritisieren. Es sei denn, man sagt wirklich, wo Steuern sind. Zwangsabgaben, die der Staat seinen Leuten abverlangt, für das, was bisher besprochen worden ist, als Maßnahmen. Da müssen die Staatsmänner unterhalten werden, da muss Rechtspolizei unterhalten werden und da müssen Gelder her für die Dienstleistungen, sagt bewusst, an den beiden Klassen. Und auch noch an anderen Klassen. Das nimmt sich der Staat von den Leuten ohne Versprechen auf, darauf, dass sie dafür was kriegen. Das simple Gewaltakt, erster Artikel, erster Paragraph der Steuergesetzgebung, die alte Reichsordnung, hast halt, das ist nicht mit dem Recht auf Gegenleistung. Jeder weiß auch, dass es Steuern gibt, die gebunden sind, wo sich dann rausstellt, die sind überhaupt nicht gebunden, dass es da Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern gibt, wer sich was unter den Nagel reißt. Aber jeder weiß auch, wenn ich jetzt Lohnsteuer zahle, dann heißt das nicht, dass der Staat mir dafür die oder jene Leistung, sei es Kindergeld oder sonst was, gibt. Er macht sich gerade frei, unabhängig davon, was die Bürger an Ansprüchen im Kopf haben. Er verlangt ihnen das Geld ab und sorgt dafür, dass alles läuft. Und er sorgt dafür nach seinen unterschiedlichen Kriterien. An der Form des Einzugs der Steuern kann man was sehen, am Anfang angedeutet. Den einen, den traut er einfach nicht über den Weg. Dann sage ich, als Staat, ja wenn ich denen eine Frist gebe, am Monatsende, am Jahresende ihr Steuer abzurechnen, da haben die doch verfressen. Also, die ziehe ich gleich aber auf den Lohnstreifen. Das ist also ein Staatsmann oder ein sicheres Gespür für die Weltenläufte, die Gesetze gemacht haben, die wissen, das sind Leute, die haben Not, die sind arm. Ich erinnere daran, dass das Faktum der Lohnarbeit ist und war und bleibt, solange es gibt. Und nicht die Sinnkrise, dass der Mensch denkt, er hat seine Individualität nicht mehr verwirklicht, wenn er nicht mehr einen Automaten, nicht mehr einen Kotzbetrieb kann. Das wird ja hier den Leuten erzählen an der Bremer Uni. Der rechnet mit der Armut der Leute. So, dass er sich sichert, von denen knöpft die Steuer sicher an. Den anderen, wenn er lässt eine Einkommensteuererklärung vorlegen, dann überprüft er die und dann wird geschwindelt, dann gibt es eine Verhandlung. Der Steuerberater ernährt sich noch davon, dass du hin und her schummeln wirst. Und dann gibt es Steuererleichterungen noch und noch. Es gibt in Bremen eine originelle Idee, die empfehle ich jedem zur Kenntnisnahme. Ich nenne keine Namen, aber die Erfindung, einen Steuerstaat und Konsequenzen draus zu ziehen, bitteschön, lest nach in der Zeitung, was das für eine Kritik am kapitalistischen Staat ist. Nur eins, ich bin mir sicher, die flippt noch rechts aus. Und der MSB Sparakus will doch einen Arbeiter- und Bauernstaat. Die sollen sich von diesen Menschen so langsam mal distanzieren. Applaus. Haushalt. Ist was? Gibt's einen Einwand? Na, du kannst noch laut sagen. Na, das ist ihr Problem, ne? Das angegriffen werden, das merken Sie schon laufen, ne? Das ist ein anderes Problem. Ich weiß auch, warum ihr euch nicht distanzieren könnt davon, was der Hegel schreibt, ne? Weil es gibt halt gewisse Gemeinsamkeiten zwischen denen, die den Staat rechts rumritten wollen und denen, die ihn links rumritten wollen. Und ein Arbeiter- und Bauernstaat ist halt auch keine gemütliche Angelegenheit, zumindest für manche nicht. Ich kann euch einen Begriff sagen. Verstehst? Sie haben nie das Problem, was Sie jetzt hier diskutieren. Sie haben ein anderes Problem auf der Welt. An einem Vergleich mit mir. Wenn ich in ein Wirtshaus gehe, ja, und das Bier ist nicht kalt, da schimpfe ich und so, so ein Matzbier. Wisst, was ihr dann sagt? Das ist eine Ungerechtigkeit! Soll ich euch noch die Fluchtration, dass ihr dazu schreibt? Gemeinsam muss man gegen die Ungerechtigkeiten sein. Ein Gesetz muss her. Man muss die Bierkühlgesetzgebung vernovellieren. Und dann, vielleicht streckt der Strauß dahinter oder der CIA. Oder, wenn die nicht sind, dann war die MG schuld, weil wie die MG noch nicht in Bremen war, war das Bier ja immer kalt. Das ist euer Fluchsatz. Wenn ihr dann auf eure Veranstaltung einen Punkt schafft, wo die öffentliche Heuchelei, das Ungerechtigkeitsproblem und so weiter nicht vorkommt, ne, dann trinke ich einmal ein Bier mit euch. Haushalt. Gibt wiederum die Fortsetzung, also mit den Steuern muss er umgehen, er muss alle Leistungen, macht den Mussübergang wieder, muss er über die Runden kriegen und weiß doch, er schafft sich immer neue Quellen von Bedürfnis nach Staatsleistungen. Hier kündigt sich schon an, dass der Staat natürlich nicht alle Staatsleistungen befriedigt. Es geht ja auch gar nicht um Befriedigung, sondern um Erhaltung des Gegensatzes. Auf Kosten der einen und zugunsten der anderen. Nicht, weil es die Absicht des Staates wäre, ich unterstütze die Kapitalistenklasse oder ich mache mich zu ihrem Büttel, Hörigkeit, sondern weil er keinen anderen Zweck hat, wie die Sache am Laufen zu halten. Haushaltsdebatten sind also Debatten über, wie geht alles weiter. Der Staat sortiert sein Geld, das er eingenommen hat, sortiert seine Ausgaben, das geht per Bundestag und dann debattieren sie alle. Und jetzt kommen Leute. Nehmen wir den Strauß. Die SPD ist an der Regierung und macht es alle Normalste, was einen Staatshaushalt betrifft. Beschließt Ausgaben, für die das Geld nicht da ist. Geht der Strauß vor und behauptet, das ist ja wohl das Höchste. Geld ausgeben, was nicht da ist, Schuldenmacher, Pleite, Staat schlecht führt, schlecht regiert. Es gibt noch andere Leute. Ich nehme jetzt einmal nicht den Spanakus und die DKP, sondern ich nehme ihre italienischen Geschwister. Die sagen, das ist überhaupt ein Malgoverno. Ein Malgoverno. Das heißt, es kommt von Mal schlecht und Governo Regierung. Eine schlechte Regierung, das ist das Wort in Italien. Das ist, die regieren nicht gut. Also nach allem, was ich jetzt eben Staat losgelassen habe, die paar Stichwörter überhaupt los zu den 7 Punkten. Eine Staatskritik, die regieren nicht gut. Die halten ihr Kassa nicht in Ordnung. Wo die doch im Haushalt beschließen mit ihren Schulden, die brauchen die Kassa überhaupt nicht in Ordnung zu halten. Die sorgen sogar für eine Inflation, sie machen Schulden und wissen auch, woher sie das Geld wieder reinkriegen. Da gibt Leute, die kümmern sich darum, wie der Staat seiner Kassen wieder vollkriegt und besser wieder vollkriegt. Die machen Sanierungsprogramme. Die machen sogar Programme für Gewerkschaften, damit sie sich zurückhalten beim Lohnkampf. Denn es kommt ja auf den politischen Kampf an, auf die Bewältigung der Krise, auf die Rettung Italiens. Das hat natürlich mit euch nichts zu tun. Ist klar, ihr seid doch anders. Haushaltsdebatten pflegen die öffentliche Heuchelei auch in den Medien, die Bürger untereinander, in der Form, dass man sich ganz als moralischer Saubermann hinstellt, indem er sagt, wir bräuchten einen Staat, bei dem alles klappt, aber bitte schön bei dem aufmerken. Nicht der dafür sorgt, dass in der Gesellschaft allen gut geht, sondern der auf sich besser aufpasst, der seine Angelegenheiten besser regelt. Also das ist eine Abteilung, in die auch das Nixon-Lübcke-Beispiel gehört. Wir brauchen einen besseren Staat. Er ist so schlecht. Das ist schon gar kein Gedanke mehr an, was bringt der Staat eigentlich für die Bürger. Also vorgestern habe ich gesehen am Fernsehen eine Diskussion mit Frank Deppe und so. Der hat auch prompt so argumentiert, als Gewerkschaftsvertreter hat er da gesprochen, die sprechen ja jedes Mal als was anderes. Ne? Als Gewerkschaftsvertreter gesprochen und Professor, doch auch das noch. Und hat gemeint, es wären schon Mittel da. Also er ist gefragt worden von dem Moderierer, wie steht es, gibt es Maßnahmen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit? Dann hat der gemeint, er muss argumentieren, ja, da gäbe es welche. Fragt ihn der Moderierer gleich drauf, ja, und woher das Geld nehmen? Ja, sagt er, es sind schon Mittel da, sagt der andere, nein, es sind keine Schulden gibt. Ja, sagt er, mit den Schulden ist er, sagt, die kann man auch besser einsetzen und rauf und runter. Lässt sich also ernsthaft auf die Debatte ein, um wie wird der Staat besser gemacht, wie wird besser regiert. Also, ihr fragt immer noch unseren Standpunkt. Das gibt es bei uns nicht. Was habt ihr? Dass wir uns die Sorgen des Staates machen, wie man die Leute besser deckelt. Wir machen uns eine heuchlerische Sorge, wie die Leute besser sich mit dem Staat einverstanden erklären können, wie ihr euch macht. Ihr macht ja sogar beim AStA. Wie ist der AStA die Vertretung der Studenten? Auf Fluchtberg habe ich heute wieder gesehen, da macht ihr wieder den Staat im Kleinen, obwohl es sich gar nicht um Staat handelt hier an der Uni. Ihr bildet es aber lässig alles ab. Wieso wählen so wenig Studenten, ist euer Sorg schon wieder, das war doch erst im Januar. Merkt ihr nicht, dass das die Grundform bürgerlicher Heuchelei ist, statt zu sagen, wählt MSD, er hat folgende Absichten, folgende Argumente, sagt er, es geht doch nicht, dass die Studentenschaft sich so wenig um die öffentliche Angelegenheit erst da kümmert. Schämt euch doch ein wenig für sowas, Mensch. Wirtschaftspolitik ist also dann der zweckmäßige Umgang mit dem getätigten Haushaltsplan. Und darüber, über Punkt 8, wird der Punkt 5 zu was ganz Neuem. Also ich erinnere, da war Klassenstaat für beide Klassen. Der Staat hat eine ganz positive Stellung zu beiden Klassen. Der ist für beide zu haben. So erhält er die eine auf Kosten der anderen. Jetzt auf einmal bei Wirtschaftspolitik, da fällt ihm was Furchtbares auf. Dass das Wohlergehen, der Sorte Reichtum, die er pflegt, der schätzt ja Privateigentum, das wächst. Und für dieses Wachstum hat er alles getan, dass dieses Wohlergehen laufend ja, Konjunkturen bringt, Krisen halt. Er macht also Konjunkturpolitik, weil er merkt, dass das Wachstum immer wieder ausbleibt. Und der Witz an der Konjunkturpolitik ist einerseits, dass sie für die eine Klasse den Zweck verfolgt, es wieder lohnend zu machen, ein Wachstum herzubringen. Für die andere Klasse aber darauf aufzumerken, dass sie nicht nur das Normale aushalten, was mit ihrer Lohnarbeit verbunden ist, sondern auch noch das Außergewöhnliche, welches die Krise hervorbringt. Also, es gibt Ideologien, die heißen zyklisch, antizyklisch. Ob Wachstum das oberste Ziel wäre, ob es mir vielleicht die Stabilität der Preise sein soll und so weiter. Ich habe es gleich vorweggenommen, es sind alles Ideologien. Es geht nur ums Wachstum. Und alles andere ist Mittel dafür. Ich mache aber jetzt noch eine kurze Pause. Und dann erledige ich mir die Wirtschaftspolitik und den Rest. Hier in Bremen, auch an anderen Universitäten, aber hier ist es halt extrem schlimm auffällt, welche Verkehrsformen, vorhin habe ich ein paar angegriffen bei den Spartakisten, welche Verkehrsformen eigentlich noch üblich sind. Also das ist gewissermaßen jetzt ein Auftrag an die MG in Bremen. Also so eine Dummheit, ich will nicht sagen, dass es übermäßig gemein ist, weil das ist es wirklich auch nicht in dem Fall. Aber so eine Dummheit wie zum Beispiel, halt deine Vorlesung weiter. mit dem Tonfall, mit dem Gesichtsausdruck vorgetragen, jetzt habe ich das aber gegeben. Also als wäre da Kritik an irgendwas vorgetragen. Die muss halt aufhören, aber nicht deswegen, weil die MG drüber lacht, sondern weil mit der Zeit jeder Student weiß, ob er jetzt für uns oder gegen uns ist, dass das kein Argument gegen nichts und niemanden sein kann. Also die da drüben, die dann ihr Teach-In über uns machen, die tragen das doch auch nicht im Wechselgesang mit abschließendem Chor vor. Das stimmt doch gar nicht. Aber es ist noch üblich, solche Sachen vorzubringen. Warum? Woran wird da überall appelliert? Vorlesung wäre was ganz furchtbar Schlimmes. Da kommt nämlich einer mit dem festen Anspruch, was zu wissen und dieses Wissen zur Disposition zu stellen, zweifelt es an, halt es für richtig oder nicht. Das waren die Vorlesungen früher mal in den frühen Tagen bürgerlicher Wissenschaft. Jetzt sind die Prüfungsinstrumente. Das ist was ganz anderes. Bei uns ist es kein Prüfungsinstrument. Das ist eben, wir stellen zur Disposition Märkte, was wir vom Staat von der Auffassung haben und warum. Seht es ein, passt euch was nicht. Flammen uns an, wir flammen mal zurück. Da sagen die, halt eine Vorlesung. Vorlesung, das Stichwort reicht zur Kritik. Ja klar, in Bremen gibt es an der Uni keine Vorlesungen mehr, außer in den Bereichen, wo es Not tut, also Naturwetter und sowas. Da wird gelabert. Da relativiert man sich sofort von vornherein, sodass man gar nicht erst zu diskutieren braucht, weil ja jeder mit derselben Meinung kommt, wie er weggeht. Da findet ja die Auseinandersetzung gar nicht mehr statt, die der mit Überzeugung vorgetragene Standpunkt mit seinen Begründungen, die der erreicht, findet ja gar nicht statt. Also machen wir, jetzt hätten wir was Furchtbares für den Studenten. Wie wird's denn? Wenn unsere Leute kritisieren in anderen Übungen hier, da kommt als erstes nicht, das ist falsch, sondern da kommt, ihr übergeht uns. Wie kann man denn das eigentlich machen, wenn man es argumentieren, es labern anfängt, wie kann man denn jemand eigentlich übergehen? Es ist eine logische Unmöglichkeit. Man fängt doch gerade an, sich mit dem auseinanderzusetzen. Da gibt es in Bremen noch das Argument, das zieht offenbarer Vergewaltigung des anderen Willens. Und gleichzeitig dieselben Leute machen für die Gewaltigung sämtlicher Willen, für die Vergewaltigung sämtlicher Willen an der Universität, durch novellierte Hochschulgesetze und so weiter Reklame. Das müsste zum Verschwinden bringen. Ach, also ich bin einmal dafür, macht einmal eine Veröffentlichung über die Dummheiten Bremer Hochschulpolitik und zeigt auch, welche Gemeinheiten dahinter stecken. Und vor allen Dingen Gemeinheiten nicht uns gegenüber, uns kratzt doch nicht an, sondern die Gemeinheiten gegenüber dem ganz normalen Publikum, wie so eigentlich die Leute wie Kinder behandelt werden. Jetzt zur Wirtschaftspolitik. Der Staat macht also 1-7, Haushalt beschlossen, und er geht ein jetzt auf die Notwendigkeiten, erstens alle die schon feststehen und merkt, es gibt Krisen, es gibt Schwierigkeiten in dem ökonomischen Erfolg, den er sich wünscht. Der Witz ist, der kann das Wachstum natürlich auch nicht wieder mal in Profitraten und sonst was messen, aber er merkt ja, die Steuern bleiben aus. Er merkt auch noch ganz anders, es gibt soziale Konflikte, er muss mehr Arbeitslosengeld, mehr Versicherungssummen und so weiter ausbezahlen wieder, obwohl er die doch kassiert hat, um sie für was anderes zu verwenden, fürs Wachstum eben. Wirtschaftspolitik ist, wenn überhaupt über sie gestritten wird in der bürgerlichen Welt, der Punkt, wo schon alle ganz feste Staatshänger sind. Also das ist das, was auch die Bremer Ökonomie so beherrscht, selbst wenn sie sich ganz links und auch DKP-freundlich gibt oder verwandt. Es ist der feste Standpunkt, der nie verlassen zur Rettung, zur Sicherung des Wachstums tun. Das ist Punkt A. Der Zusatzpunkt, der bei linken Ökonomen noch reinkommt, ist immer noch der Aberglaube B. Was kann man tun? Fortgesetzt, so dass es den Arbeitern, ja auch immer unterprivilegierter Hasen, besser geht. Da wird das glatt, das Wachstum als Mittel derer, die es besorgen müssen durch ihre Opfer, unterstellt, immer wieder vorgestellt, immer wieder propagiert. Also mit Marx würde man sagen, man müsste eine Form der Mehrwertauspressung erfinden, wo der Mehrwert bei den Ausgepressten ist. Und das aber nicht nur erfinden, ideell, sondern sagen, für die müsste der Staat sorgen. Und auch das gibt es schon in gewissen Gegenden. Wirtschaftspolitik heißt also, der Staat tritt jetzt in ein Verhältnis zu all seinen Sachen, zu denen er sich praktisch bekannt hat, und sucht das Wachstum so zu retten, dass er alle ihm widerstreitenden Ansprüche von Bürgern an sich relativiert. Der nimmt also das Argument von links begeistert auf und sagt, jawohl, das Wachstum ist die Voraussetzung für den Wohlstand aller. Also sollen die Leute jetzt erst einmal gefälligst warten. Es wird für das Wachstum gesorgt und es sind folgende Maßnahmen fällig. Also der nimmt das begeistert auf, das Wachstum ist das Mittel der Massen und sorgt für das Wachstum. Er sorgt dafür, dass es wieder rentiert, zu investieren und so weiter. Die Relativierung betrifft also die ganze Abteilung 5, die war schon analysiert. Sozialstaat, was steckt denn eigentlich hinter den Leistungen für die Opfer dieses Wirtschaftssystems? Es sind Leistungen für, dass sie sich halt als Opfer weiter brauchbar erhalten können überhaupt. Das ist es, was er sichert. Positiver Bezug darauf. Jetzt relativiert er das noch und die Beispiele dafür haben wir dieser Tage in. Wie wir die Arbeitslosenversicherung verschärft, die Auflagen, die jeder erfüllen muss, wie sieht es mit den Renten aus? Wie sieht es mit der Familienpolitik aus? Einfach, das macht mich so kirre, deswegen erzähle ich das jetzt nochmal. Ich habe es neulich schon erzählt. Die jüngste Propagandakampagne in Familienpolitik ist eine wirtschaftspolitische. Die geht nicht mehr darüber, dass in Familienpolitik sein muss, sprich gewisse Unterstützungen, damit überhaupt die Leute noch genügend Kinder machen, sondern jetzt wirtschaftspolitisch wird diskutiert, sterben die Deutschen aus. Da wird es doch, wer sollten im Jahr 1985 die Renten von den dann alt gewordenen bezahlen, oder 95, wenn jetzt glauben weniger Kinder rauskommen. Öffentlich, jeden Tag stehen diese Faschistereien, das ist so viel vor Mutterkreuz, sind reine Faschistereien offen ausgesprochen, Kinder sind ein Mittel des Staates bei der Erzeugung des Reichtums, die er fordert. Und da lassen sich die Leute auch nicht auf die Palme bringen. Ich gehe aber dann darauf ein, wodurch sie sich auf die Palme bringen lassen müssten und vielleicht. Wirtschaftspolitik zieht noch an den Leistungen des Sozialstaats, die ja bitter notwendig sind, die also diese Existenzminimum-Geschichten betreffen. Zieht er noch was ab? Das ist der Wirtschaftspolitiker. Er macht einseitig ideellen Gesamtkapitalisten. Er hebt den gegen den Sozialstaat raus. Und besorgt auf die Tour die Durchsetzung der Krise. Antizyklisch heißt eben nicht, der Staat tut was gegen die Krise. Und selbst unsere Linken, die haben alle gesagt, in den 50er, 60er Jahren, ach Gott, der Staat hat es in der Hand. Der Keynesianismus längst, er bringt. Ja, was bringt er denn? Dass die Leute es aushalten, was ihnen abverlangt wird. Und auch dazu veranstaltet er Gesetze, die den Leuten neue Zwänge auferlegen, agitiert mit der nötigen politischen Moral und stellt ständig öffentlich Vergleiche an, wie gut es früher geht und künftig wieder sein wird. Was die Details von Wirtschaftspolitik anlangt, ist halt nicht mehr zu machen. Die bekanntesten Beispiele habe ich gesagt mit ja, Steuergesetzgebung, da war es angesprochen, wie werden die Steuern modifiziert? So, dass sie dem Wachstum dienen. Wie werden die Familienpolitik modifiziert, so dass sie dem Wachstum dienen? Wie werden die Arbeitslosenfrage, die Eintreibung von Versicherungsbeiträgen modifiziert, dass sie dem Wachstum dienen? Alles so einseitig schlicht und jeden Tag steht in der Zeitung. Und wahrscheinlich schockiert manche, das soll eine Staatstheorie sein, was der da erzählt davon. Das Theoretische drin besteht eigentlich hier nur darin, dass es hat seinen guten Grund, dass ein ganz ordentlicher Rechtsstaat und demokratischer Staat so auf den Leuten rumhackt mit diesem Zielwachstum. Denn er verdankt sich ja seit Paragraph 1 nur dem Gegensatz, auf den ihn alles ankommt. Ein Problem gibt es allerdings für den Staat, der jetzt den 8. auch noch mit erledigt hat. Der muss aufpassen, dass ihm, also jetzt nicht Klassenkampf untereinander, das war in Paragraph 5, dass sie sich nicht wehren gegen die Zumutungen des Kapitals, dass ihnen die Leunen ausflippen. Und deswegen stellt er ständig seine Regierungsmannschaft zur Disposition, sonst nichts. Demokratie als ein Mittel der Zustimmung der Opfer, die man ständig erzeugt mit Hilfe der Staatsgewalt. Das ist ein feiner Fortschritt in der Welt. Früher hat man immer gleich einer draufgekriegt und jetzt kriegt man sie drauf und darf noch zustimmen und darf noch darüber entscheiden, wie man sie drauf haben will. Und wer meint, das wäre bloß ein Spaß, der soll sich mal die Parteiprogramme, wenn er ganz theoretisch veranlagt ist, angucken. Man merkt ja, dass da keine Funken Theorie, sondern nur Zwecke ausgesprochen werden. Was wollen wir mit den Leuten, warum anstellen? Oder die Äußerungen der Politiker, die ja hin und her gehen, nachdem jetzt mal eine Krise war, wo es nur noch drum geht, wer deckelt die Leute am allerbesten. Wo also der Kohl laufend damit kämpft, dass er als Schlappschwanz angesehen wird. Und jetzt strengt er sich an und hält laufend Reden und sagt, es muss eine offene Politik stattfinden, die heißt, man muss den Leuten jetzt nichts mehr kriegen. Und dann meint er sogar, da deckt er am Schmidt wunder was auf, als ob das der Schmidt nicht laufend regelt. Also der Streit der Parteien und so furchtbare Sachen wie politische Willensbildung, also die Hasen, die Leute zu erziehen von Kind auf, von Schule her und ewig noch hinterher durch die Medien, dazu erziehen, dass sie jedes Interesse, das sie haben, tatsächlich in ein Interesse am Staat verwandeln, in einen alternativen Staat, also nicht sagen, ich brauche 5 Mark, sondern überlegen, wer von den beiden oder drei großen Parteien würde mir denn wohl am ehesten 2x25 gehen? Diese Leistung zu vollbringen, das ist Demokratie. Wobei die Krise einiges zutage gefördert hat in Sachen Offenheit. Es wird nichts versprochen in dem Sinn, was auf Leistung für die Bürger geht. Also diese ganze Versprechen-Lüge entlarvt sich, klappt in Westdeutschland jetzt nicht mehr. Die klappt einfach nicht mehr, weil die Leute offen raus sagen, wir haben es gar nicht nötig, daran anzuknüpfen, was ihr an Unzufriedenheit erlebt oder darstellt. Sondern wir versprechen euch eine Zufriedenheit auf Erden, dass ihr einen ordentlichen Staat kriegt. Denn der Welt was gilt und sonst was Deutschland. Wir versprechen euch tatsächlich, euren Staatsidealismus Genüge zu tun. Und nicht mehr euren Materialismus. Euer Materialismus, den bekämpfen wir öffentlich, dadurch, dass wir sagen, es geht jetzt nicht, dass jeder alles kriegt. Es kriegt überhaupt kaum wer was. Im Parlament ausgetragen als Redeschlachten und als Kritik am Parlamentarismus und als Wahlen ausgetragen, das war alles nicht recht echt. Da, um der Abkürzung willen kann ich da bloß sagen, was ist da dran? Nicht echt. Alles echt. Die Leute geben ihr Interesse auf, überlassen es dem Staat und kriegen die Quittung dafür. Die Staatsmänner streiten sich um die Posten, argumentieren im Parlament, wer den besten Staat macht, und die, die den besten Staat zum Machen vorgeben, werden auch dann gewählt. Es ist alles dermaßen echt, dass man schon fast verzweifeln kann. Es gibt natürlich einen Einwand, denn was ich ja, wo du erwähnst ja gar nicht die Klassenkämpfe. Die habe ich einerseits schon erwähnt, andererseits finden die dementsprechend statt. Denn sonst könnte dieser Zirkus gar nicht laufen in den Jahren, alle 4 Jahre bei uns. Die finden nämlich auch so politisiert statt. Nämlich als Anknüpfen an die Politik einer Partei. Als Anknüpfen an bestimmte Regierungsalternativen. Recht auf Arbeit war eine davon. Durchsetzung der Koalition der Gewerkschaft. Nicht zur Durchsetzung von Sachen an den Staat, gegen den Staat, sondern für Eintreten für Alternativen im Staat. Das ist bei Himmel und Erde, das ist bei nicht dasselbe. Also, von wegen dieser Glossen gegen uns und so weiter mit Staatsbettelei, die Stimmen halten nach wie vor, aber sie müssten ein bisschen härter gefasst werden von uns aus. Es geht ja nicht darum, dass der Spartakus den Staat anbettelt. Das kommt vor bei studentischen Angelegenheiten und sowas. Noch freilich, das mit dem neuen Hochschulgesetz, das ist eine Bettelei. Aber die Normalform davon ist doch, wenn die dieselben Leute ein bisschen mehr Leute hinter sich kriegen, dass sie einen alternativen Staat praktizieren wollen und die Sehnsucht dann auch haben, diesen zu praktizieren. In anderen Ländern sieht man es ja schon. die Politisierung aller ökonomischen Gegensätze ist also das oberste Ziel der demokratischen Prozeduren. Da gibt es noch viel zu erzählen drüber, über Abgeordnete, welcher Wahlmodi und sonst was, kann sich aber jeder denken, das muss er ja vielleicht, wenn er Sozialkunde studiert, sogar lernen. Aber das soll sich mal klar machen, was da stattfindet. Lauter Absicherungsmechanismen des Staates dafür, dass es nicht etwa zu einem Mittel der Kontrolle von Leuten über ihn wird, über die Staatshänger, sondern umgekehrt, dass die demokratischen Prozeduren ein Kontrollmittel sind dafür, wie weit sich die Leute ihre Unzufriedenheit austreiben lassen, aber nicht, dass sie weg ist, so müsste der Grund dafür weggehen, sondern ihre Unzufriedenheit selbsttätig verwandelt in ein Interesse an einem Staat, der eventuell sie künftig zufriedener stellt. Das heißt aber immer Parteinahme für den jetzigen Staat. Damit bin ich beim letzten Punkt, es gibt eine bürgerliche Öffentlichkeit, in der es eine Meinungsfreiheit gibt. Und dann muss ich wirklich ganz dumm anfangen, obwohl es mit dem Übergang schon das Geheimnis verraten ist. Staatsgewalt, ein Gesetz erlässt, das ist ja noch bei uns im Grundgesetz, wo drin steht, ich darf meine Meinung sagen, da kriege ich die Gänsehaut. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit in diesem Staat. Und das ist auch drum, weil es kommt ja kein Punkt, sondern ein Komma. Da steht ja auch gleich drin, wann ich aufhören muss, die Meinung zu sagen. Also die Meinung über irgendwas zum Besten zu geben, es ist erst einmal die Form der theoretischen Äußerung, wenn die Leute miteinander verkehren öffentlich, im Wirtshaus, hier in einem Saal, anderswo. Das bedarf der extra Erlaubnis des Staates. Und er behält sich vor, das einmal auch wieder zu verbieten. Und da schreien alle Leute, die Meinungsfreiheit wäre wunderbar. Wieder, woher liegt denn das ganze Zeug, die Meinungsfreiheit? Also sie wäre gefährdet, man muss sie verteidigen, wenn wir schütten, das Ding zu verteidigen. Woher liegt denn? Man stellt sich vor, es gibt sie nimmer. Aber auch das ist doch dann kein Grund für die Meinungsfreiheit, also für das gnädige Gewähren, dass man nachher im Rumlamen darf, zu sorgen. Der Zweck, den wir haben, ist doch ein ganz anderer, oder den die anderen Leute unter anderem auch haben. Das ist doch die absolute Negation von jeglichem Materialismus. Wenn ich kämpfe für Meinungsfreiheit. Solange es gibt, benutze ich sie. Solange es nicht mehr gibt, muss ich sie trotzdem benutzen. Es geht zwar schlecht und ist mit Hämmern verbunden. Na, wer macht denn die Hämmer? Der Staat haut die Leute auf den Deckel. Immer wieder dasselbe von 1 bis 11. Nur ist da ein Habit dabei. Meinungsfreiheit, Öffentlichkeit. Da hat ja das Ganze vom 4. Paragraphen die Moral ihr Heimstätten gefunden. Und deswegen will ich nachher auf den Inhalt dessen, was da an Meinung geäußert wird, was auch aus Bremen bekannt ist von der Uni, aber nicht bloß von der Uni, nachher andeuten. Zu dieser Öffentlichkeit gehören soziologische Argumente. Also was man an der Uni lernt. Dass es auf Funktionieren des Systems ankommt. Dass man Konflikte bewältigen muss. Was nicht, was Soziologen sonst alles noch sagen. Das Interesse am Funktionieren, dass es nicht kracht, muss im Argument, in der Redensweise des Einzelnen schon sichtbar sein, anders wäre es schon auffällig. Da kommt die psychologische Vereinnahmung der Menschheit vor, was auch hier an der Uni gelehrt und gelernt wird. Es liegt an dir, wenn es dir schlecht geht. Du pflegst nicht den richtigen Umgang mit dir, ob jetzt freudianisch oder skinnermäßig. Scheißegal. Es liegt an dir. Stell dich anders zu dir, dann geht's dir besser. Der objektive, jeder materielle Grund von Unzufriedenheit, von Leiden, wird doch glatt umgelogen, er liegt im Subjekt des Leidens. Das ist, die Normalform ist, es gibt keinen Zeitungsartikel über die Arbeitslosigkeit, der ein wenig länger ist, wo nicht entweder in Frageform formuliert wird, Faulenzer drunter, oder gleich in Antwortform. Es sind halt eine ganze Reihe Faulen, wenn sie drunter, wenn sie wollten, könnten sie. Und ich sage auch gleich mein Argument drauf. Hoffentlich sind viel Faulenzer drunter. Diese Ungeheuerlichkeit von Journalisten, von so Mediendeppen und so weiter, Die Arbeiter auch noch zu verteidigen mit ihrem Arbeitswillen. Die werden noch gezwungen dazu, um zu leben, zu arbeiten. Wieso sollen sie denn auch noch Lust haben, an die Maschinen sich zu stellen? Dann die zweite Gemeinheit, einfach das immer in der Verdachtsform. Alles, das ist bürgerliche Öffentlichkeit. Drittes Beispiel. Die Tarifrunden. Ein furchtbarer Arbeitskampf, weil er für die materiellen Interessen der Arbeiter nichts gebracht hat. Wenn er für die Tarifautonomie war, fürs Recht auf Arbeit, lauter für mich, wird sie am 1. Mai fröhlich nachbereitet. Haben alle die Leute nichts davon. Da gibt es Pressekommentare und Fernsehkommentare, die fragen offen raus, ja, wenn die Tarifautonomie doch tatsächlich dazu missbraucht wird, obwohl sie für die Arbeiter nichts Großes bringt, der Wirtschaft so zu schädigen, zur sozialen Unruhe zu stiften, da muss man sich ja wirklich fragen, ob sie nicht zur Disposition steht. Also wieder einmal ein anderes großartiges Recht wird öffentlich debattiert. Müssen wir das hier vielleicht abschaffen, dass man einfach die Gewerkschaften so streiken, Tarifrunden machen lässt? Was am Anfang? Purer Zwang ist. Die Schaffung eines Staates. Gibt da Revolution, Klassenkämpfe oder auch Kriege, Überfall von außen. Setzen eines Staates durch äußere Gewalt anderen Staaten. Das halten manche für, wenn es im Gang ist, für ziemlich gemütlich. So gemütlich, dass sie es immer noch verbessern wollen. Dabei liegt gerade im Treiben der Öffentlichkeit, wo sich die Meinungsfreiheit so voll austobt, das große Geheimnis des Spruchs, die adäquate Staatsform ist die Demokratie schon mit all ihren Freiheiten und Pflichten. Aber wenn die Leute ihr sich nicht mehr würdig erweisen, dann muss man vielleicht auch mal einen anderen Staat machen. Also die ständige öffentliche Begeisterung für eine einfache Reform der Regierungsgeschäfte, für eine einfache Reform der Handhabung der Gewalt, auch über Gesetze geregelt. Dieses Vorpreschen von Teilnehmern der Öffentlichkeit in Sachen, wie wird der Staat leichter mit jedem Aufbegehren fertig. Das deutet an, was eigentlich notwendig ist, dass man den demokratischen Staat entweder durch einen faschistischen ersetzt. Da ist halt bloß nötig, dass er Krisen nicht auf Kosten der Arbeiter bewältigt werden kann. Und wenn es Widerstand gibt und so weiter, dann gibt es harte Sachen. Da gibt es nicht mit Zustimmung der Massen Terrorgesetze, die mit dem Terrorismus bekämpfen, mit ihren Fahndungsproblemen, die Hänger haben und so weiter, absolut nichts zu tun haben. Da gibt es keine Einschränkung von allem und jedem. Mit Zustimmung der Menschheit und sagen, ja, es wird wohl sein müssen. Oder Gleichgültigkeit sogar, der Staat hat immer recht. Sondern dann gibt es Zuschlagen. Was braucht es, zusammenzukommen? Staatsmänner, die sich finden, die das ewig propagieren, da haben wir schon welche. Obwohl es keine Faschisten sind, also der Strauß ist ein Demokrat. Wer ist denn überhaupt der Demokrat? Vielleicht die Frage noch mal kurz einführen. Einer, der für den Staat ist, erste Antwort. Und zweitens, der für den Staat, solange es geht, in seiner demokratischen Gestalt eintritt. Was drittens nicht heißt, dass der ewig sich an alle Spielregeln der Demokratie hält. Das war ja der große Witz an dem Spruch damals vom Adenauer und Höckerl. Ich trage doch hier immer das Grundgesetz unter dem Arm. Sondern der bedingt für Demokratie eben einig, also sagt, solange es so geht, ist es das Allerbeste für uns alle. Aber dass die Demokratie als ein umständliches Geschäft von Staatsstandpunkt her beurteilt wird, das kann man jetzt wirklich jeden Tag in der Zeitung lesen. Wer ist denn sonst noch für Demokratie? Ja, es gibt welche, die sagen, die Demokratie, von der du jetzt laufend redest, die ist eben gar keine. Du hast zwar nachgewiesen, oder durchaus was davon gezeigt, wie unser Staat ein Klassenstaat ist. Aber der Witz wäre ja, wenn er eine echte Demokratie wäre, dann wäre er kein Klassenstaat mehr. Also die Könnerschaft, einerseits uns jahrelang vorzuwerfen, wir hätten die Klassennatur des Staates geleugnet. Und jetzt die Sau rauszulassen und zu sagen, das einzige Problem, was sie quält, ist, dass wir die Klassennatur der Demokratie behaupten. Dieselben Leute haben auch an anderen Gefallen an der Demokratie. Sie halten sie eben für ein Mittel, um den Untergebutterten was zuzuschustern. Der Staat, die demokratische Staatsform, ist natürlich ein bisschen modifiziert. Durchaus brauchbar, um soziale Umwälzungen in Bewegung zu setzen. Und wer das nicht sagt, wer nicht den Staat als Mittel der arbeitenden Klasse, natürlich heuchlerisch zuerst einmal, als seins als Student, damit aber, weil bekannte Studenten ja nur für Arbeiter da sind, auch für die Arbeiter und so weiter, wer das Karussell nicht macht, der redet ja von der Omnipotenz des Staates. Also wer sich einfach weigert, den Schwachsinn einzusehen, und jetzt traue ich mir auch zu sagen, den Schwachsinn, nachdem ich ein bisschen was über den Staat erzähle, dass der Staat das Mittel der armen Leute ist. Und nichts Schönes ist wie ein Staat, der ganz für die Arbeiter und Bauern sorgt, wobei sie übrigens, ein kleines Geheimnis, Arbeiter und Bauern sind und bleiben. Und wie? Also dass wir dafür nichts übrig haben, wenn uns doch glatt vorgerechnet als wir propagieren eine Omnipotenzvorstellung vom Staat. Wir können euch sehr klar sagen, inwiefern wir den Staat für potent halten. Solange die Leute auf dies ankommen, mitmachen. Solange ist er auch potent. Und keinen Tag länger. Und zu diesem Mitmachen gehört übrigens auch eine linke Öffentlichkeit. Eine Ansammlung linker Vereine. Die bei jedem materiellen Interesse der Arbeiter, die sie ja schließlich auch zu agitieren versuchen, die Übersetzung in politischen Kampf, in politische Alternative von Staatswegen vornehmen. Also Beispiele sind bei den Druckern, da ist es halt um ein paar Sachen gegangen, die handfest waren, die waren in Geld aufrechenbar. Dann hat ja die Gewerkschaft die Übersetzung fertiggebracht, nicht Geld, sondern Arbeitsplätze. Also ob die Arbeitsplätze für was anderes so wären als für die Existenz der Leute. Warum nicht sondern? Und dann sind die Rewis noch gekommen. Ein Forderungskatalog. Und zwar nicht nur ans Druckkapital, sondern an den Staat richten, weil jetzt gerade mal Arbeitskampf ist. Und da war drin, also da sollten wieder alle Hänger durchs Volk gewählt werden, da war 35-Stunden-Woche genauso drin wie, ich weiß nicht, Umschulungsmaßnahmen. Also ganz eng wirklich noch mit dem Druckerkonflikt zu tun habende Sachen waren ergänzt um laute Forderungen, die auf alternativen Staat gehen. Na, die Linken tun halt auch was für die Festigung der Staatsillusionen. Nicht dadurch, dass sie übermäßig Erfolg haben, sondern dass sie eigentlich immer nur bekräftigen, dass der existente Staat im Vergleich zu dem, den sie propagieren, dieser blöde Trick des falschen Bewusstseins, Vergleiche anzustellen, noch vorteilhafter ist, statt den Leuten endlich mal einzubläuen per Agitation, wo sie vor ihrem Staat haben, was sie von ihm haben. Die Wahrheit einfach. Und dann letzter Einwand, gegen die paar Sachen über den Staat, hast halt, das kann sich nur einer leisten. Für alles, was der Staat, Sozialpolitik und was er so alles macht, so abzutun, der sich nicht der historisch-materialistischen Methode befleißigt. Denn dann wüsste er, wie das Ganze entstanden ist, und das ist ja immer viel, wenn man was, wie man entstanden ist, da weiß man viel über sich. Der was ist ja gar nicht. Der will es nicht wissen, die Entstehung macht doch deutlich, dass der Staat ein Produkt mit all seinen Leistungen ein Produkt von Kämpfen ist. Und ich glaube, das ist kein Kompliment am Staat. Und ist auch kein Kompliment für die Arbeiterklasse. Wenn sie es nicht weiter geschafft hat, ist das erste Argument, als diesen Staat, der so mit ihr umspringt, zu erkämpfen. Dann hat sie noch einiges vor sich. Und zwar gegen den Staat durchzusetzen. Wie er überhaupt die ganzen positiven Leistungen im vorher angegebenen Sinn nur dadurch zustande gekommen sind, dass die Leute sich gegen den Staat, der jeweils fungiert hat, angetreten sind. Die haben doch gar nicht, die sind doch gar nicht für Anerkennung im Staat eingetreten, die haben sie dann gekriegt mit den notwendigen Beschränkungen. Sondern die sind doch für ihr Existenzproblem eingetreten, für ihr Geld, für sonst was. Für 10-Stunden-Tag, meinetwegen, für 8-Stunden-Tag, da hat es Kämpfe gegeben. Warum kämpfen der Mensch dafür, für so eine Arbeitszeitbeschränkung? Ja, weil es sonst vor den Hund geht, kaum noch 3 Arbeitsjahren. Das ist der Grund für die Arbeitszeit. Der Staat setzt die Arbeitszeit fest, und regelt, dass jeder drüber rausarbeitet. Es gibt doch gar kein Verbot von Überstunden, Sonderschichten und sonst was. Das ist wieder mal ein Beispiel. Was sagt denn das, wenn ich so, es ist erkämpft. Und dann ein dickes Plus dahinter denke und so, alles, was die Arbeiterklasse erkämpft hat, ist eine feine Sache. Ja, die hat eben diesen Klassenstaat bisher erkämpft. Und da gehen wir keinen Fingerbreit davon ab. Es gibt nämlich einen schönen Übergang von diesen, die haben erkämpft. Also muss ich sie um das, was sie erkämpft hat, auch positiv kümmern. Und dies nur ist der Sinn dieses ganzen Geredes von, weil es erkämpft ist gut. Es gibt also für die Leute, die uns so kritisieren, einen Gedanken nicht auf der Welt. Und das ist, es existieren auch falsche Kämpfe. Also die Tatsache, dass Klassenkampf ist, stimmt die so froh, selbst wenn wie bei uns im Hotel Deutschland der Klassenkampf ganz einseitig von der anderen Seite siegreich geführt wird. Die andere Seite davon ist die Verehrung der Leute, die sich zum Opfer machen über den Prozess. Am Start hat Lenin gesagt, sieht man den Unterschied zwischen Revisionisten und Marxisten. Zumindest da hat er was gespannt.